Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackelife und heute bin ich zu Gast bei Historia Universalis und habe die Möglichkeit, mit Elias Hart zu reden. Hallo Elias.
Hi, irgendwie komisch, du bist bei uns zu Gast, ich fühle mich bei dir zu Gast. Wir sind gegenseitig zu Gast.
Wir streamen auf eurem Kanal und ich mache daraus dann einen Podcast, der bei mir erscheint. Ich kenne euch eigentlich auch nur als Podcast, Historia Universalis. Die Streams habe ich nie so wirklich geschaut, aber ich bewundere an eurem Podcast, dass ihr euch regelmäßig aus verschiedenen Perspektiven Dinge aus der Geschichte erzählt mit einer ganz illustren Runde. Ich höre da sehr gerne zu. Und du bist der, der immer wieder die Steppenreiter ins Gespräch bringt, woraufhin dann mittlerweile so als Running Gag die Leute, ach nö, machen. Auch wenn ich mir immer denke, ach ja, weil die Steppenreiter sind etwas, was man so, ich glaube, eher weniger auf dem Schirm hat, wenn man sich allgemein für Geschichte und dann europäische Geschichte interessiert, dann kommen die immer mal wieder vor mit, huch, irgendwas im Osten passiert und huch, Marco Polo schreibt etwas über irgendwen. Aber ansonsten war das so etwas, ich habe von dir das erste Mal von den Steppenreitern gehört, aber wo hast du das erste Mal von den Steppenreitern gehört?
Gut, sagen wir mal so, ich bin geschichtsinteressiert, seitdem ich mich erinnern kann. Es gibt so eine kleine, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, aber meine Eltern erzählen das immer, quasi so als Bestätigung, dass sie immer schon wussten, was ich studieren werde und dann machen werde, dass ich einen Freund irgendwie, wir hatten, also ich konnte noch nicht lesen, ich war noch nicht in der Schule, Kindergarten und so weiter und da gab es halt ein Geschichtsbuch und dann schlage ich das für diesen Freund der Familie auf und sage ihm halt, das ist die Münze von dem und dem Kaiser, aber ich konnte halt nicht lesen und meine Eltern haben mir das Ding nie vorgelesen, sie wissen bis heute nicht, wie ich das wusste. Ich erinnere mich nicht dran, es gibt ja Leute, die können sich gut an ihre Kindheit erinnern und manche schlechter, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Dementsprechend eigentlich relativ früh so Hunnen, also ich habe mich früher relativ viel mit der Antike beschäftigt, mittlerweile gar nicht mehr, aber ja, Hunnen waren relativ früh. Ich weiß gar nicht genau, ab wann, also das kann ich so nicht nennen. Wenn wir jetzt aber quasi in das Thema abbiegen, was wir jetzt eher meinen, Steppenreiter klingt ja so ein bisschen breit, das sind einfach nur Leute, die in der Steppe reiten, kann ja alles sein. Also wenn wir dann Mittelalter und Neuzeit gehen, ja, beim Studium mal ab und zu, aber dann irgendwann so in Richtung Master deutlich mehr und spätestens dann eben am Ende des Masters mit der Masterthesis, die ja schon über die, was heute, denke ich, Hauptthema sein wird, Goldene Horde, dann ab da dann beschäftigt seit jetzt 6 Jahren, glaube ich, 6 Jahre, 7 Jahre. 2017 müsste das gewesen sein, als ich mit meinem Master angefangen habe. So, jetzt müsste ich gute Mathe sein, aber ich bin Historiker, ich kann nicht mit Zahlen.
Ja, das ist so eine der Sachen mit Zahlen, wenn wir es mal eingrenzen wollen. Wir werden ja heute überwiegend über dein Schwerpunktthema, die Goldene Horde, reden. Die findet statt zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert. Kann man das so grob eingrenzen?
Wenn man Wikipedia folgt, ja.
Und was sagt der Historiker?
Also Hintergrund ist, es gibt eine Forschungsdiskussion darüber, was denn überhaupt die Goldene Horde ist. Ich meine, da müssen wir heute noch drüber reden. Das ist ein Begriff, den Außenstehende erfunden haben für etwas. Die haben sich nicht selber so bezeichnet. Es zerfasert so am Schluss auf dem Weg zum Ziel. Und dann ist die Frage, wann endet sie? Also ich könnte sagen, eigentlich bis ins 18. Jahrhundert haben wir den Titel, den sich die Goldene Horde selber gibt, den haben wir bis ins 18. Jahrhundert. Die Dynastie haben wir bis ins 20. Jahrhundert selbstständig herrschen, nur an einem anderen Ort. So, aber ja, 13. Jahrhundert fängt es an, beginnt 13. und dann endet es Ende 15., 16. Jahrhundert und dann eben noch so nach Wien.
Wir haben ja kurz ein Vorgespräch geführt und wenn ich über Steppenreiter nachdenke, dann ist so das, was ich glaube, den meisten Leuten noch was sagt, Genghis Khan. Die meisten Leute wissen aber auch nicht viel mehr als diesen kultigen Popsong. Und ich nehme mal an, das ist auch etwas, was dir ständig entgegenkommt, wenn du erzählst, worüber du forschst. Aber Genghis Khan, also ich hatte im Vorfeld ein paar, also es gibt ja nur sehr wenige Dokus und die hatte ich geschaut. Unter anderem eine von Terra X, da habe ich gelernt, dass Genghis Khan, also die ist uralt, die ist aus den 90ern und da war sie schon alt und war, glaube ich, nur ein Rerun der Doku. Und da erzählten sie, dass Genghis Khans größte Leistung gewesen sei, die Mongolen als solches vereint zu haben. Und da hatte ich dann aber auch dich im Ohr, weil du schon mal in einem anderen Podcast bei den Epochentrottern erzählt hattest, dass diese Leistung eigentlich auf einen seiner Generäle zurückgeht, beziehungsweise die Generalsfamilie. Aber ich denke, Genghis Khan ist so der Anfangspunkt, der relevant ist, wenn man erklären möchte, wo die Goldene Horde herkommt. Oder würdest du das anders sehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat das Ganze begründet. Wir müssen das nochmal auseinanderfriemeln vielleicht. Das sind jetzt zwei Dinge. Wo ich immer gegen argumentiere, ist, wenn man Genghis Khan als den Eroberer der Welt bezeichnet. der auch Europa erobert hätte. Dass man dieses riesenmongolische Weltreich ihm zugespricht, dass er das erobert hat. Da sage ich, naja, der ist gestorben, bevor die Mongolen Europa betreten haben. Der ist gestorben, bevor die Mongolen Bagdad erobert haben. Der ist gestorben, bevor die Mongolen große Teile Chinas erobert haben. Das war nicht Genghis Khan. Der hat die Grundlagen gelegt, keine Frage. Und hat auch schon ein Riesengebiet erobert, keine Frage. Aber das, was wir dann als mongolisches Reich kennen, kommt dann erst unter seinen Söhnen. Mhm. Und dann ist es eben, das ist oft so das, was ich ja noch verweise, es gibt quasi eine Person, das ist der General, der hat alles mitgemacht, das ist der Subutai. Der war quasi das in den 70er Jahren, also 1270er Jahren, glaube ich, gestorben oder 60er Jahren, also relativ spät. Und der hat quasi die längste Periode dieser Eroberung mitgemacht. Der ist super alt geworden. Selten für einen General eigentlich. Mhm. Wohingegen aber dieses Schaffen überhaupt der Mongolen, das ist schon Genghis Khan. Weil wir hatten vorher, kann man gar nicht von den Mongolen sprechen. Wir hatten verschiedene Konföderationen, Stämme, ich kann jetzt ganz viele Namen nennen. Kiraiten, Naiman, Taichiut, Imanhol, da kommt das Mongolisch schon her, aber die haben auch teilweise andere Sprachen gesprochen, teilweise verwandt. Und Genghis Khan schafft es dann dadurch, dass er der Schlaghammer-Methode, nämlich indem er sagt, wir schaffen eine neue Gesellschaft, wir machen alles in Dezimalsystemen. Also Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausenderschaften. Und das werden die neuen Zusammengehörigkeiten. Aber der schmeißt von allen Stämmen in eine Zehntausenderschaft rein. Und dann kommen die Mongolen, die wir sie kennen, kommen dann daraus, weil die Stämme, die vorher gab, sind zerstört worden, die werden aufgesplittet und dann haben wir die Mongolen, wie wir sie auch mehr oder weniger heute kennen.
Und wo du gerade Europa sagst, also eigentlich sind da so viele Anknüpfungspunkte. Ich habe bei dir mal die These gehört, dass Europa gar nicht so reizvoll war, weil die Art und Weise, wie die Mongolen erfolgreich waren, nämlich dass sie mit sehr viel Vieh zusammengezogen sind, was für die Schlacht logistisch sehr wertvoll war, nicht funktioniert in einem bewaldeten Polen, aber funktioniert in der, ist es Steppe, ist es Prärie, ich weiß nicht, was genau die Bezeichnung ist, aber die Steppe, die großen Gebiete, wo man das Vieh auch dann weiden kann, mit dem man unterwegs ist. Und ich hatte von dir in der Folge bei Epochentrotter, die ich auf jeden Fall verlinken werde, was gehört, wo du erzählst von einem Kriegszug, der mit 1 Million Lebewesen geführt wird, was ja einfach wirklich gigantisch ist, wenn man überlegt, was so sonst in der Zeit Städte oder Staatenbunden für Heere überhaupt zusammenbekommen haben. Aber vielleicht mal vorne anfangen. Das ist auch noch es ist die ganze Zeit ein nomadisches Volk. Ist das ein richtiger Begriff oder sind es Teilnomaden? Gibt es Sesshaftwerdungen unter Genghis Khan?
Nomadentum ist ja nicht immer in Bewegung. Also nicht jeder Nomade steht morgens auf, packt sein Zelt zusammen, denkt sich, ich muss jetzt woanders hin. Natürlich, wenn es gute Weideplätze gibt und so weiter, bleiben die auch mal vor Ort. Dementsprechend ist das sehr schwer, da so ein bisschen das Ganze abzugrenzen. Und wir haben jetzt innerhalb dieses Steppengürtels, also wir haben einen Steppengürtel von der Mandschurei im Osten bis in die Ukraine, fortsetzen dann noch im ungarischen Tiefebene, haben wir diesen Steppengürtel, diesen eurasischen. Und innerhalb dieses gab es auch alte Städte, gar keine Frage. Die waren schon immer sesshaft und waren halt von Steppe umgeben. Jetzt Genghis Khan selber ist ja erst relativ spät zu Genghis Khan geworden. Er war 40 oder 50 Jahre, als er den Titel bekommen hat, muss gerade raten. Und dann herrscht er immer noch ein relativ kleines Gebiet, die heutige Mongolei ungefähr. Mhm. Da können wir noch nicht von richtiger Sesshaftwerdung sprechen. Aber wenn er dann eben darüber hinausgreift, wenn dann die ersten Städte in Zentralasien erobert werden, dann lasst sich da auch da Mongolen nieder, ja.
Ich habe gelesen, und das widersprach nur so ein bisschen meiner Vorstellung, dass diese Jurten gar nicht wirklich zum Abbautransport gedacht waren, sondern teilweise als stehendes Konstrukt transportiert wurden. Ja. Das hat mich dann also wirklich schwer überrascht, weil das meine Vorstellung von, wie weit man damit überhaupt nomadisch ziehen kann, maximal limitiert.
Die waren nicht besonders schnell. Ich glaube, ich versuche es nochmal zusammenzubekommen, diesen Zug, den du da schon angesprochen hast, also der Zug von Hülegü gegen Persien dann, der war 3 Jahre oder 4 Jahre unterwegs, irgendwie sowas. Also der ist, glaube ich, 56 oder 57 aufgebrochen, die waren dann 60, sind sie bei Ain Jalut gestoppt worden. Also durch Persien durch und so weiter, das dauert einfach seine Zeit. Die sind natürlich schon relativ flink für die damalige Zeit, Aber ja, das waren auch oft Kuhwagen, die gezogen haben, also gar nicht mit den Pferden, sondern die hatten eben große Familienjurten auf hölzernen Wägen, die dann von Kühen gezogen worden sind.
Also Ochsenkarren hatte ich irgendwo mal als Beschreibung auch gesehen. Wie viele menschliche Mitglieder hatte diese Zeltstadt, die da gezogen ist? Weil 1 Million Lebewesen ist ja, also ich erinnere mich auch daran, wie du davon sprichst, dass man angibt, dass 200.000 Pferde dabei waren und 200.000 Vieh oder was auch immer, also gigantische Mengen Tiere. Aber wie viele Zelte, wie viele Menschen schätzt man sind da und vor allem, woher weiß man das?
Das ist mehr oder weniger Spekulation, weil man weiß, wie viel Chiumen Hüllegü bekommen hat. Chiumen sind die Zehntausenderschaften. Theoretischer Natur müssten die mit 10.000 Mann besetzt sein. Theoretisch. So, dann hatte der, glaube ich, eben 10 Chiumen, also 100.000 Mann. Jeder Mongole hat eigentlich mindestens 2, eigentlich viel mehr Pferde. So, 10.000 Soldaten, dann haben wir 200.000, 300.000, 400.000 Pferde. Dann ziehen die ja so lange, die müssen sie ja noch verpflegen und versorgen. Die haben immer noch ihre Herden da dabei. Wer kümmert sich denn um die Herden? Ja, nicht die Soldaten selber, das ist Frauenaufgabe. Was ist gar nicht negativ gemeint, dass die Frauen hatten bei den Mongolen relativ viel Einfluss und Macht und auch, ja, also ist keine Gesellschaft, wo die Frau dann unterdrückt, also im Verhältnis der Zeit unterdrückt wird. Die waren aber auch dabei. Die müssen, also dann exponiert sich das natürlich immer weiter nach oben. Die müssen dann ja versorgt werden, die Frauen sind dabei, die Ziegen, die Schafe. Und dann sind wir halt irgendwann bei 1 Million angekommen, wobei die nicht auf einem Fleck gezogen sind. Das dürfen wir uns auch nicht vorstellen. Die Mongolen ziehen immer mit Heereszügen, um nicht überall das Gras nur an einer Stelle wegzuessen, sondern eben über eine breite Fläche.
Und dann ziehen die entsprechenden Zeltstädte. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie wissen wir über die Zelte überhaupt Bescheid? Weil das ist ja etwas, wenn man mal in Herkulaneum oder in Pompeji war, da steht sehr gut erhaltenes Bauwerk von vor 2000 Jahren. Es wird ja nicht irgendwo jemand seine Jurte stehen gelassen haben und dann ist die 2000 Jahre nicht angefasst worden. Also wie wissen wir, wie wir uns vorzustellen haben, in was sie gehaust haben?
Bilder. Also das ist relativ viel Spekulation da auch. Wir haben bildliche Darstellungen in den persischen Miniaturen zum Beispiel, chinesische Miniaturen, aber ja, und dann halt spätere Darstellungen und spätere Funde dann noch. Also von den Mongolen selber haben wir keine Jurte mehr, also von den Genghis Khan ein bisschen später, haben wir nichts mehr. Das ist ja jetzt kein besonders haltbares Material. Ja.
Ich hatte gesehen in der mittelmäßig guten Arte-Doku, da sagten sie, dass es einen Schrein für Genghis Khan gibt, an dem auch einige Luxusgegenstände bzw. Wertgegenstände aus seiner Palastjurte ausgestellt waren, die da als Schrein mit aufgebaut waren. Also scheinen ja zumindest legendenhaft ein paar Dinge die Zeit auch überdauert zu haben, die man sehr direkt auf ihn datieren kann.
Wahrscheinlich, ich muss es gestehen, das ist mir neu, kann ich nicht viel zu sagen. Mein Schwerpunkt liegt ja auch weiter im Westen, also Genghis Khan natürlich, ich meine, wenn ich sage, ich mache was über Steppenreiter, dann sind es die Mongolen, dann muss ich irgendwas über Genghis Khan erzählen, weil das andere ist nicht bekannt. Und ja, von der habe ich jetzt noch nichts gehört. Es gibt ja so ein bisschen die Erzählung über Genghis Khans Tod, dass man ja nicht weiß, wo er liegt, aber über diesen Schrein, keine Ahnung.
Da kenne ich auch nur die Legende, die sich als Geschichte super schön erzählt, dass sie ihn vergraben und dann so lange mit den Pferden drüber geritten sind, dass niemand mehr wusste, wo er ist und er ist dann Teil der Steppe. Das finde ich irgendwie als Bild ganz cool. Auf der anderen Seite ist es halt ein absoluter Mythos. Mhm. Und ich hatte da mit anderen Leuten auch in der Vorbereitung drüber gesprochen, die meinten, sie können sich eigentlich nicht vorstellen, dass man es wirklich nicht weiß, weil der so relevant als Machthaber gewesen sein muss, dass die Leute es vermutlich schon gewusst haben und sie sich nicht vorstellen können, dass man wirklich sagt, er ist jetzt einfach nur Teil der Ebene, Teil der Landschaft. Also, dass es da schon in irgendeiner Form einen Schrein oder so geben könnte. Aber
es ist halt überhaupt nichts überliefert. Es ist also normalerweise, wenn irgendwer gewusst hätte und irgendwas gebaut worden wäre, die Chance, dass doch irgendwas überliefert worden wäre, wäre bei dieser Person relativ groß. Und wir wissen halt, wir haben überhaupt keinen Ansatzpunkt. Wir wissen überhaupt nichts. Es gibt nicht mal irgendwen, der behauptet, dass er wüsste, wo er wäre.
Also ein Fall für Indiana Jones.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist das denn allgemein mit der Quellenlage? Also ich kenne mich im Wesentlichen mit dem europäischen und der nordamerikanischen Geschichte aus. Und 1230er, 40er Jahre, da ist in Deutschland, wird gerade der Grundstein vom Dom zu Köln, wird 1248 gelegt. Und da dreht sich halt alles um die Organisation der verschiedenen Klöster und Bischoftümer. Wie wissen die über die Mongolen Bescheid? Wissen die überhaupt über die Mongolen Bescheid oder ist das nicht überliefert?
Doch, natürlich. Also quasi die Quellen des lateinischen Westens, ob die wussten, was, also ja, gut. Kommt so ein bisschen darauf an, wann wir genau sprechen und so weiter. Die wussten natürlich von China und so weiter, dass da irgendwas existiert. Über die Steppe selber wussten sie nicht wirklich Bescheid. Und dann in den 1220er Jahren kommen die ersten Erzählungen rüber. 1224, glaube ich, ist die erste Schlacht an der Kalka, wo ein Expeditionsheer der Mongolen die russischen Fürsten besiegt, also die Fürsten der Rus. Mhm. Und davon kommen dann die ersten Erzählungen.
Das ist dann auch mit der Kiewer Rus und den Krim-Tataren, oder werfe ich da Dinge durcheinander?
Krim-Tataren sind später. Kumanen, die Kipchaken. Kipchaken sind eine türkische Ethnie, die im Raum Kaspisches Meer, Schwarzes Meer damals lebte. Und die stoßen dann zuerst schon auf die Mongolen, fliehen dann zu der Kiewer Rus, das Gebilde in Osteuropa, was frühes und Anfang Hochmittelalter dort existierte, warnt die, versucht dann mit denen das zu verhindern, mal ganz grob zusammengefasst. Und die verlieren dann zusammen 1224 an der Kalka, ist ein Fluss, gegen dieses Expeditionsheer, sage ich jetzt mal, oder dieses, ja, diesen Spähtrupp mehr oder weniger. Die Kipchaken fliehen dann noch weiter nach Ungarn, waren dort auch nochmal den König Bela. Wer sich ein bisschen mit Videospielen zum Beispiel auskennt, die hier sind dann ja auch bei Kingdom Come Deliverance. Da trifft man auch auf die Kumanen dann, die eben dann in diesen Raum geflohen sind. Ist so ein Grund, warum, so sagt man, die Mongolen überhaupt nach Europa gekommen sind. Weil die waren eher auf der Suche der Unterwerfer, oder die wollten eher die Steppenvölker unterwerfen. Und die haben sie als ihr Eigentum bezeichnet. Und es gibt noch so schöne Briefe an König Bela, wo dann steht, ihr habt unseren Eigentum, gebt uns bitte unser Eigentum zurück. Damit meinten die jetzt nicht irgendwie ein Stück Möbel, sondern damit meinten die Kumanen, die Kipchaken, die eben nach Ungarn geflohen sind. Und dasselbe schreiben sie auch an die Fürsten der Rus, dasselbe schreiben sie auch später an die Mamluken in Ägypten, die haben diese auch Reiternomaden, Steppennomaden als ihr Eigentum gesehen. Und die setzen denen immer weiter nach, bis sie dann eben in Ungarn mehr oder weniger vernichten.
Diese verschiedenen Steppen- und Reitervölker sind alle, also sind die in sich sehr ähnlich zueinander oder gibt es da große Differenzierungsunterschiede? Ich habe so ein bisschen Faible für Ur- und Frühgeschichte und da wird ja immer ganz stark unterschieden zwischen Linearband, Schnurband, Keramik und so weiter. Man hat dann immer so epocheneinteilende Fundstücke oder die Onyetizer Kultur und so weiter, wo man dann sagen kann, hier diese und jene Metalle haben die und die untereinander gehandelt. Das heißt, die Kulturen werden sich ähnlich gewesen sein, weil das ist da und da abgebaut worden. Bei den Steppenreitern nehme ich mal an, mit der allgemein dünnen Quellenlage wird auch das schwierig sein. Aber ich würde mir mal einfach nur aus der Fantasie zusammenreimen, dass, wenn man in ähnlichen Gegenden wohnt, man sich auch ähnlich strukturiert oder gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
Wollen wir vielleicht noch die westlichen Quellen zu Ende bringen, weil ich war jetzt so ein bisschen abgebogen. Die kriegen eben mit, dass die da angegriffen werden. Und wir haben auch eine sehr interessante Quelle von den Kreuzfahrern, weil die waren ja parallel Kreuzfahrerstaaten und die sitzen dann eben vor Damiet in Ägypten, haben gerade einen Kreuzzug da gemacht, kämpfen gegen die Ayyubiden, die Dynastie damals in Ägypten und erfahren dann im Osten, da kommt gerade wer, das ist König David oder Priester Johannes, gibt so verschiedene Interpretationen, der rettet uns jetzt, da kommt ein riesen katholisches Heer, christliches, das uns jetzt den Arsch retten wird und nehmen dann auch den Friedensvertrag mit den Ayyubiden nicht an. Ja, gut, im Schluss soll es nach hinten losgehen. Es gibt dann oft die Verbindung mit, also Mongolen und wir sollten vielleicht auch noch den Begriff der Tataren einmal reinbringen. Die sind ja parallel, also bezeichnen beide dasselbe, mehr oder weniger. Aber in der mittelalterliche Begriff ist ja Tartaren, mit R, also T-A-R-Ta, also wieder Tartaros.
Aber es hat nichts miteinander zu tun, hattest du mal erzählt, also etymologisch nicht verwandt.
Ja, also die Tataren, die Mongolen nennten sich selber Tataren. Das hat aber damit zu tun, dass, also wahrscheinlich, das ist auch noch sehr umstritten, wie das jetzt zustande kommt. Es gab einen Stamm der Tataren in der Mongolei, von dem sie den Namen irgendwie übernommen haben. Es gibt Überlegungen, dass die Tataren eigentlich das größere Ganze waren und die Mongolen ein kleiner Stamm war. Wir wissen es nicht so ganz. Wir können nicht erklären, wieso die Mongolen irgendwann die Tataren, also das Tataren, den Namen überhaupt annehmen. Mhm. Eigentlich sehr kontraintuitiv, weil ein Tatarenfürst Genghis Khans Vater vergiftet hatte und ermordet hat dadurch. Dass man quasi einen Erzfeind, der ausgelöscht wird, wegen der Blutfehde, dass man dessen Namen übernimmt, ist irgendwie komisch. Wir wissen es bis heute nicht, warum. Aber ja, es kann eben sein, Man konnte davon ausgehen, dass irgendein Reisender irgendwann mal gehört hat, wir sind die Tataren. Auch Tartaren, die kommen bestimmt aus dem Tartarus, aus der Unterwelt. So, das ist, weil es für die Ohren gleich klang, dass es daher kommt, dass also schon irgendeine Verbindung gibt, aber der Begriff im lateinischen Westen ist jetzt nicht irgendwie etymologisch davon rausentwickelt, sondern der kommt eben direkt von dem Begriff des Tartarus, des Untergrunds, des Jenseits. Dann sehr eng verbunden damit ist ja Gog und Magog. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt aus der christlichen Lehre.
Aus der Mythologie. Jein, gehört, ja, ich könnte jetzt nicht dozieren, aber wenn du ausführen magst, gerne.
Ja, das sind so die Völker, die am letzten Gericht kommen. Die hat eigentlich Alexander der Große in Asien hinter einer Mauer festgemacht. Und da sitzen sie jetzt eben bis zum Ende der Tage. Und dann kommen sie und danach ist das jüngste Gericht mal ganz grob zusammengefasst. Mhm. Und es wird eben dann gesagt, Gog und Magog kommen jetzt. Also die Mongolen werden, also entweder sind sie Priester König Johannes, die die Welt retten sollen, oder sie sind da Gog und Magog, die alles dahin richten werden. Gibt dazwischen auch noch Positionen, aber ja. Das ist so das Feld.
Hier vielleicht noch kurz, weil wir ja gerade auch bei der christlichen Überschneidung sind, beziehungsweise dem Kreuzzug. Aus meinem Halb- und Unwissen in der Terra-X-Doku haben sie erzählt, dass Genghis Khan gegenüber anderen Religionen respektvoll war, mit der Begründung, dass er Angst hatte vor dem Übernatürlichen und das Übernatürliche der anderen dann nicht angefasst habe. Ist das für die Doku nett zusammen erzählt? Glaubst du, das kann man irgendwo ran festmachen? Oder wäre die im Zweifel auch Spinnefeind für die Christen gewesen?
Ich würde es eher so interpretieren, die haben sich einen Scheißdreck um Religion gekümmert. Es war nicht wichtig für sie. Die waren, was Religion angeht, interessiert. Es gibt so schöne Berichte, es gibt frühe Reisende, die dann eben das Mongolenbild im Westen sehr aufgebaut haben überhaupt erst, die dann, also Wilhelm von Rupprug, de Carpigny, das wären die beiden berühmtesten, denke ich, später dann Marco Polo auch. Rupprug, ein Franziskanermönch, glaube ich, also Mönch auf jeden Fall, reist dann dorthin an den Hof des Großkhans und muss dann im Wettstreit der Religionen antreten. Der Khan hat sich gedacht, oh ja, ich lasse mich jetzt mal hier mir vortragen, was die verschiedenen Religionen hier zu bieten haben. Also einen muslimischen Kleriker, ein katholischer Kleriker, nestorianischer Kleriker, konfuzianistischer, buddhistischer. Hat sich das mal angehört. Wilhelm von Rupprug schreibt selber, er hätte gewonnen, er wäre quasi der MVP geworden.
Aha, und die Gegendarstellung gibt es nicht. Nee,
es gibt keine Gegendarstellung, können wir glauben oder nicht. Ja. Aber die ersten Tataren, die ersten Mongolen-Khane waren sehr offen, was Religion angeht. Die haben allen Religionen Religionsfreiheit gegeben. Man durfte, solange man sich quasi nicht in die Angelegenheiten der Mongolen eingemischt hat, war das alles egal.
Du sagtest gerade Großkhan. Mhm. Khan erstmal ein Herrschaftstitel. Ja. Gibt es dafür ein sinnvolles Äquivalent? Weil wenn du Großkhan sagst, impliziert das ja irgendwie, es gibt einen kleineren Khan.
Ja, das ist ein bisschen schwammig. Also Khan ist König, würde ich mal sagen. Könnte man ganz einfach so parallel setzen. Khan, König. Es gibt dann ganz selten auch nicht immer durchgehend Verbände. Also Genghis Khan ist ja auch Khan, aber er ist gleichzeitig der Khan, der Großkhan, der Khan der Khane. Ist einfach nochmal ein Titel oben drüber. Also Kaiser vielleicht oder sowas könnte man das dann nennen. Also es gab, also nach Genghis Khans Tod, wir springen hier von Hölzchen aufs Stöckchen, nach Genghis Khans Tod wird sein Reich viel geteilt, mehr oder weniger. Der älteste Sohn bekommt den weit entferntesten Reichteil. Das ist die Golden Horde, das ist das, was im Westen ist. Südrussland, Zentralasien. Dann gibt es in Zentralasien nochmal den zweitältesten Sohn, das ist Chagatai. Heutiges Kirgisistan, heutiges Tadschikistan, China, also Kaschgar, die Region.
Du hast den ältesten Sohn nicht namentlich genannt, Churchy. Das war Batu Khan.
Churchy. Okay. Batu Khan ist der Sohn von Churchy, weil Churchy stirbt vor Genghis Khan, also der älteste Sohn von Genghis Khan stirbt vor dem Vater und dann ist Batu Khan mehr oder weniger der eigentliche Begründer der Goldenen Horde.
Genau. Okay. Wir haben zwei der drei Khane, die ich irgendwie mit Namen kenne und mit was verbinden kann. Ja. Der andere wäre noch aus einem, naja, etwas cheesy sowjetischen Spielfilm, Jennybeck Khan, der ist aber zeitlich weit raus.
Oi, das ist speziell, Jennybeck, wobei ist die Frage, welcher Jennybeck?
Du kennst den Mythos mit dem russischen Weisen und der blinden Frau, die dann wieder sehen kann?
Das müsste der mittelalterliche Jennybeck gewesen sein, noch von der Goldenen Horde, nicht der Jennybeck, der dann die Kasachen gründet, glaube ich.
Da gibt es einen wilden Spielfilm zu, der wohl sehr viel fiktional ist, wo es darum geht, wie christliche Mönche auf ihn treffen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, vermutlich schon, Nein. Aber okay. Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken. Es gibt eine chinesische Produktionsfirma, die die ganzen Rechte an den alten Sowjetfilmen, die irgendwas mit dem China im weitesten Sinne zu tun haben, gekauft haben. Und deswegen kann man den kostenfrei gucken, um sich anzuschauen, dass die schon damals alle überlegen waren. Aber ja, also Johnny Beck ist neben Batu Khan und Genghis Khan einer, wo ich zumindest eine Idee habe, wenn der Name fällt.
Interessant. Also das ist jetzt normalerweise nicht der bekannteste aller Khane. Also schon sehr spezifisch. Ja, gut.
Aber wir waren, genau, wir waren bei Zerfall.
Ja. Den jüngsten Sohn, der dann den Hausstand bekommt, das ist dann mehr oder weniger das Kerngebiet. Und dann gibt es noch den Großkhan, das ist der drittälteste, zweitjüngste, mehr oder weniger von diesen vieren, der dann der erste Nachfolger wird. Aber die drei anderen erkennen ihn als über sich den nochmal an. Mhm. Und das geht viermal weiter, mehr oder weniger. Also Genghis Khan, dann kommt Ögedei, dann kommt Güyük und dann kommt Mönke Khan. Das sind die vier Namen, die anerkannt worden sind. Der fünfte ist dann Kublai oder Kublai, den kennt man von Marco Polo. Mhm. Der nennt sich noch Großkhan. Er wird noch nicht mehr anerkannt von den anderen. Außer es gibt im Iran noch eine Linie, die entwickelt sich erst ein bisschen später und die erkennt ihn dann immer noch an, aber ja.
Kublai Khan hat dann aber seine Amtszeit bereits im heute chinesischen Gebiet, oder?
Hat auch noch die Mongolei, aber ja.
Genau, aber da ist dann dieser Mythos mit, die Chinesen bauen die große Mauer, the Great Wall of China, um die Reitervölker abzuhalten, habe ich gelesen, das hat wohl nicht so richtig funktioniert, weil die Mauer nicht so richtig ein Hindernis ist.
Ja, die Mauer wurde irgendwann vor Christi angefangen zu bauen. Also das ist ja ein riesen Zeitrahmen, wann die das angefangen haben und so weiter. Teilweise hat das gut funktioniert, teilweise nicht gut funktioniert. Kommt immer darauf an. Kommt auch darauf an, wie China vereint war oder nicht. Als Genghis Khan an die Macht kam, gab es in China drei Dynastien. Es gab die Song, die Jin und die, ich bin beim chinesischen Aussprache immer so ein bisschen unsicher, dieses X, wie man das ausspricht. Das müsste Qi auch so sein. Also Chia, Chia, genau. Also die Chia. Diese mit einem komischen Namen, die haben im Nordwesten geherrscht, die Jin im Nordosten und im Süden die Song. Also auch China war einfach zersplittert und die beiden nördlichen Dynastien waren auch mehr oder weniger aus dem Bereich des Steppengürtels. Das eine waren Mandschuren, das andere weiß ich gerade, glaube waren auch irgendwas, irgendein proto-mongolischer Stamm, irgendwas, also die Chia. Also da war auch immer ein Austausch.
Die heutige Region Xinjiang ist da ja auch mit dabei. Also ich hatte mal so ein bisschen auf modernen Karten geschaut, bis wo die Steppenreiter vorgedrungen sind, was ja auch eine große Frage ist, von wann guckt man? Weil es Ausbreitungen weit nach Nordosten gab, Ausbreitungen weit in den Westen rein. Aber der Zeitpunkt, auf den du deinen Forschungsschwerpunkt gelegt hast, das ist jetzt, nachdem das Reich so aufgeteilt wurde und wir in der zweiten, dritten Iteration nach Genghis Khan sind, da kommt dann die Goldene Horde, wenn ich das richtig erinnere.
Also theoretisch bin ich noch deutlich später, aber dazu gleich. Mhm. Genau, die Goldene Horde ist selbstständig geworden eben in der fünften Phase, also nach Genghis Khan unter Kublai, davor mehr oder weniger aber auch schon. Also wir können sie in den Quellen schon nachvollziehen, ab Batu Khan tritt die Goldene Horde mehr oder weniger selbstständig auf. Ganz plakativ festgemacht, die setzen den Großfürsten von Russland ein oder von der Rus, den russischen Großfürsten. Der muss zuerst nach Sarai, das ist die Hauptstadt der Goldenen Horde. Und ganz am Anfang schicken sie ihn dann immer noch nach Karakorum. Karakorum ist die Hauptstadt des großen mongolischen Reichs, das Jäger-Mongol-Ulus, ist übrigens der Quellenbegriff. Und ja, der muss dann dort auch noch hin, aber das ist dann auch irgendwann obsolet. Aber mehr oder weniger sind sie auch schon am Anfang unabhängig.
Und du meintest vorhin auch, Bezeichnung der Goldenen Horde ist umstritten. Ja. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen für verschiedenste Völker von außen mit anderen Farben. Also ich hatte bei dir in den Eldi-Folgen, kann ich übrigens sehr empfehlen, da redet Elias oft alleine, manchmal mit Flo, sehr vertieft über Nischeninteressen, was ich sehr begrüße. Und da hattest du unter anderem auch erzählt von einer weißen Horde, von einer, ich glaube, blauen Horde. Mhm. Also da waren verschiedene Farbgebungen. Aber die Goldene Horde, ist das dann so die eine Klassifizierung oder ist es einfach nur, wer von wo drauf schaut und sie wie nennt?
Jetzt müssen wir sehr tief, sehr, sehr nerdy eintauchen. Also fangen wir mit der eigentlichen Bezeichnung an. Wie nennt sich die Goldene Horde selber? Die nennt sich selber Große Horde, Uluk Ulus oder Ulu Orda, Orda. Also Orda ist der mongolische Begriff, den wir auch im Deutschen haben als Horde. Also von Orde, Orda, kommt das übers Russische, wo es auch Orda, Horda, Horde merkt man schon. Also übers Russische kommt dann dieses Wort zu uns. Meinte eigentlich eben eine Gruppe Menschen heute. Bei uns ist es negativ, aber dort eben ist gar nicht an Ulu oder Uluk geschrieben. Ulu ist groß, die große Horde. Der Begriff der goldenen Horde ist ein russischer Quellenbegriff. Den finden wir im 16. Jahrhundert in russischen Chroniken. Mhm. Davor schreiben die auch oft Horde, einfach nur. Der Großfürst so und so muss in die Horde. Und dann haben wir noch so Bezeichnungen wie die Kipchak-Horde. Kipchak ist die Region, also das, was ich immer so umständlich bezeichne als Südrussland und Teile von Zentralasien. Da haben wir ja im Modernen gar keine so typische Bezeichnung für. Also quasi was, wenn man auf eine Karte schaut, rechts des Schwarzen Meers ist. Was ist das? Das ist... Es fehlt ein Begriff dazu. Wenn ich jetzt sage, dächt die Kipchak, dann kann keiner da was mit anfangen. Also die Kipchak-Steppe, das ist dieser nicht ganz westlich, aber schon relativ westliche Teil dieses eurasischen Steppengürtels. Mhm. Ja, also deswegen nennt man sie auch manchmal Kipchak-Horde. Jetzt haben wir natürlich aber nochmal Unterteilungen und dann kommen diese anderen Farbgebungen da rein. Ganz klassisch teilen Turko-Mongolische, also die Türken kommen ja eigentlich auch vom Altaigebirge, also aus Zentralasien, gar nicht aus der Türkei, das sind ja später eingewandert. Die teilen sich in Flügel ein, rechter, linker Flügel. Und die teilen sie nochmal auf. Also wir haben da immer irgendwie Einteilungen von Gebieten, die dann irgendwem zugeteilt werden. Und der teilt dann nochmal unter seinen Söhnen oder seinen Verwandten oder so weiter auf. Und so ist es auch in der Goldenen Horde. Ich benutze den Begriff, weil er der bekannteste ist. Also Goldene Horde. Es ist nicht ganz klar, wie die Aufteilung am Anfang war, ob sie zweigeteilt war oder dreigeteilt war. Das wissen wir nicht. Es gibt aber drei wichtige Söhne von Dzhetschi. Es ist Batukan, den haben wir gerade eben schon angesprochen. Nicht der Älteste, aber auch nicht der Jüngste. Irgendwo in der Mitte, relativ. Ich glaube, er ist gar nicht mal so in der Mitte. Er ist der Zweitälteste, glaube ich. Macht aber auch gar nichts zur Sache. Ja, der bekam wahrscheinlich den westlichen Teil. Dann haben wir den Ältesten, das ist Orda. Das ist dann ganz witzig, wenn die Horde von ihm heißt Order, Order. Klingt ein bisschen komisch, das ist der östlichste Teil.
Order.
Order, ja. Und dann haben wir in der Mitte noch was, das ist Shiban. Ist auch noch einer dieser Brüder, der am Anfang gar nicht so wichtig ist, aber dessen Dynastielinie ist dann die bis ins 20. Jahrhundert geht, weil im 20. Jahrhundert haben wir immer noch Nachfahren von ihm in Zentralasien. Mhm. So, das sind jetzt diese drei wichtigsten Punkte. Aber wir haben im Nachhinein noch eine andere Linie, die dann irgendwie nochmal nach oben kommt. Und wir wissen nicht, hat er auch schon einen Reichsteil bekommen damals? In den Quellen können wir es nicht wirklich nachvollziehen, weil die Quellen sich auch teils widersprechen. Also wir können davon ausgehen, es gab eine Zwei- oder Dreiteilung, aber jeder der Söhne hat ein eigenes Reichsgebiet bekommen, eine eigene Horde bekommen. Und dann hat Human, also diese Zehntausenderschaften, je nachdem wie mächtig, das so unterschiedlich eben. Also Batu und Orda waren definitiv die mächtigsten, das wissen wir. Die hatten am meisten Truppen.
Ist Batu-Khan in dem Kontext ein Name, der ein Eigenname ist, oder ist das auch ein Name mit einer Bedeutung? Denn ich kenne das von Menschen, die in der Türkei groß geworden sind, wo jemand Batuhan als bürgerlichen Vornamen hat und das heißt so viel wie Herrscher des Westens. Also es ist ein sehr melodischer, ein sehr mythologischer Name. Und da musste ich beim Lesen immer wieder dran denken, habe aber nicht nachgeschaut, ob es etymologisch irgendetwas miteinander zu tun hat oder auch wieder nur Zufall ist.
Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Das ist interessant.
Aber du bist doch der Steppenreitermann. Beantworten Sie mir alle meine Fragen.
Ja, es ist sprachlich immer so eine Sache. Ich habe noch nie was davon gehört, muss ich so gestehen.
Ich werde im Cut mal nachschauen, ob ich spontan was finde. Und ansonsten bleibt es offen der Forschung. Hm. Du hattest erwähnt, dass der Begriff der Goldenen Horde das erste Mal in russischen Quellen über sie auftaucht. Wie ist das in deiner Forschung mit den Sprachen? Welche Sprachen brauchst du, um mit Quellen zu arbeiten?
Soll ich noch mit der weißen und der blauen Horde zu Ende bringen?
Gerne auch das. Also
das ist,
gehen wir ins Detail. Ich habe Zeit.
Ja, ich habe gesagt, beziehungsweise ich habe gefragt, wie genau willst du rein? Weil du hattest das reingeworfen, diese beiden Begriffe.
Gerne, gerne.
Ich sprach gerade von dem westlichen und dem östlichen Teil. Und die werden noch mit Namen bezeichnet. Wir haben eben die Horde von Orda oder die Horde von Batu, aber auch blaue oder weiße Horde. Das sind nämlich dann die Bezeichnungen für die. Theoretisch gibt es noch sowas wie eine graue Horde, die manchmal auftaucht. Das ist die von Shiban. Ist aber immer so die Frage, weil da können wir quasi die Verbindung zu der Frage, die mich gerade schon ein bisschen gestellt hat, so ein bisschen Foreshadowing, kommt auch immer auf die Sprachgruppen an, so ein bisschen. Weil wir haben nur spätere Quellen. Wir haben keine Quellen aus dieser Zeit von den Mongolen-Tataren selber. Dementsprechend schreiben die aus dem 16. Jahrhundert über ihre eigene Vergangenheit. Und da kommt eben mal Vermischung. Dann ist die blaue Horde die östliche, dann ist die blaue Horde die westliche. Wir wissen es im Endeffekt nicht genau. Ich müsste mal in meiner Arbeit nachschauen, auf was ich mich jetzt geeinigt habe, was öfters genannt wird, was logisch ist. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Macht aber auch nichts zur Sache. Wir haben eben blaue Horde und weiße Horde, sind diese Nebenlinien mehr oder weniger. Also die Unterteilung. Überlege mal, ob man ein Beispiel finden könnte im Westen, Römisches Reich ein bisschen, mit, das dann auch zweigeteilt war, aber trotzdem eine anerkannt wurde mit Cäsar und Augusti oder sowas, aber ja. Gibt dann aber noch verschiedene andere Reichsgebiete, die man immer irgendwie finden kann. Flügel, ganz interessant, der Muwal-Flügel zum Beispiel, das wird sehr, sehr nerdy, da ist dann was in manchen Quellen drin steht und dann ich rekonstruiere daraus irgendwie dann die Krimtataren, so diesen Ursprung und so weiter, ja. Genau. Gibt also immer wieder Unterteilung.
Wo du gerade nach einem vergleichbaren Bild gesucht hattest, vielleicht dann direkt, um im Vergleich zu bleiben. Die römische Aufteilung hatte ja viele Faktoren, die sie untereinander sehr eng verbunden haben. Weiß man irgendetwas darüber, wie, wenn die Horde sich in mehrere Untergruppen unterteilt, auch so Sachen wie Sprachentwicklung sich verändern? Also sprechen die alle eine miteinander kompatible Sprache? Gibt es eine Sprache für Kommunikation untereinander, um gemeinsame Ziele abzusprechen? Weil ich in meiner simplen Vorstellung würde ich noch sagen, okay, die Brüder und die Kinder der Brüder, die werden zumindest in den Funktionsebenen vermutlich dieselbe Sprache sprechen können, aber ab dem Moment, wo eine Gruppe alleine ist, entwickelt sie Idiome oder wenn sie sich mit anderen Gruppen vermischt, entwickeln sie neue Sprachen, adaptieren Sprachen. Also wie ist das da erforscht? Was vermutet man? Was weiß man?
Ja, das ist das moderne Tatarisch, was daraus entstanden ist. Also es kommt immer auf die Region an. Also reichsteilmäßig. Und die Tataren in der Goldenen Horde, das sind die, die am längsten und am weitesten existiert haben. Abgesehen von den Mongolen in der Mongolei, die immer noch Mongolisch sprechen. Im Iran, die haben weiter Persisch gesprochen. Da haben die Mongolen angefangen, Persisch zu sprechen. In China wurde irgendwann Chinesisch gesprochen. Und in der südrussischen Steppe, der Stieg Kipchak, kommt es zu einer Synthese zwischen den verschiedenen Reiternomaden, die dort schon leben. Die meisten davon waren Kipchaken, Türken. Gibt dann die türkisch-tatarische Kultursynthese. So heißt das, also das betrifft verschiedene Ebenen, unter anderem auch die sprachliche, dass daraus dann, dass da moderne Tatarisch entsteht, was heute in Tatarstan zum Beispiel gesprochen wird, also in der Region um Kasan in Russland. Davon gibt es nochmal Unterarten. Es gibt eben das Krim-Tatarisch zum Beispiel, das stark beeinflusst ist von den Osmanen, das osmanische Türkisch, was auch nicht mehr das moderne Türkisch ist. Also wir haben dann aber auch in Zentralasien, also heutiges Usbekistan, da entwickelt sich das Chagatai-Türkisch, eben auch aus der Mischung des Mongolischen und des Türkischen, das nochmal ähnlich ist. Aber das Mongolische an sich ist dem Türkischen gar nicht so unverwandt. Also das sind altaische Sprachen, die haben Gemeinsamkeiten. Aber es entwickelt sich eben so eine Lingua Franca aus Türkisch-Mongolisch.
Ich nehme mal an, es wird in irgendeiner Form Kommunikation zwischen diesen einzelnen, ich möchte sagen Strängen, aber was ist der richtige Begriff, zwischen diesen einzelnen Horden, zwischen diesen einzelnen Gruppen wird es ja irgendwie funktional Kommunikation gegeben haben, alleine damit man, wenn man so große Gruppen bewegt, sich nicht auf einmal überschneidet oder in die Gebiete zeitgleich einreißt. Weiß man darüber etwas, also über ein Botenwesen, ein Postwesen oder so etwas?
Ja gut, Post ist immer was anderes, das ist Yam. Quasi ein Übermittlungssystem, Pony-Reitstelle, um es mal mit dem Amerikanischen ein bisschen zu vergleichen. Also von Kanbalik, das ist Peking, bis auf die Krim, gab es ein ausgebautes System von Poststationen, die Nachrichten weitergeleitet haben. Am Anfang, als die vier Khanate noch mehr oder weniger zusammengearbeitet haben, war es Mongolisch die Sprache. Genghis Khan hat ja auch eine Schrift dafür entwickelt, die wir heute immer noch benutzen, fürs Mongolische ungefähr. Genau. Und dann später wird es dann in den Khanaten irgendwann zu Türkisch bzw. Persisch. Aber das Mongolisch wurde weiter gesprochen, konnte man weiter beherrschen.
Ich habe ja nur eine Handvoll Halbwissen und Interpretation mit dabei, deswegen die Frage, ich habe Mongolisch in der Wikipedia von, also zumindest in einer Linie, rechts, links, links, rechts, weiß ich gar nicht, geschrieben gesehen. In dem Film mit Janivek Khan schreiben sie es von oben nach unten.
Ist doch eigentlich richtig.
Das hatte mich an die chinesische Schreibweise erinnert. Und deswegen war ich verwundert, das Mongolisch in der Wikipedia in Linie eingepasst zu sehen.
Jetzt gucke ich mal gerade. ist eigentlich immer noch von oben nach unten, mongolisch. Ja, das ist immer noch von, also die mongolische Sprache, dann in Klammern in mongolische Schrift von oben nach unten.
Also wie gesagt, ich hatte einige Eigennamen und Idiome gesehen, zum Beispiel bei dem Wikipedia-Artikel über die Goldene Horde. Da steht direkt hinter dem Namen in den 12 verschiedenen Aussprachen, steht auf Mongolisch und dann ist es da als ein Textblock, der
ja,
von
links.
Und da wunderte ich mich und dachte mir, okay, vielleicht gibt es einfach eine Möglichkeit, das so anzuordnen, aber du sagst, es ist von oben nach unten geschrieben.
Ja, aber ich sehe gerade auch, es ist von rechts nach links und links nach rechts. Ist wahrscheinlich irgendwie mit der grafischen Darstellbarkeit, weiß ich nicht. Aber eigentlich wird es von oben nach unten geschrieben. Wenn man sich mal mongolische Webseiten anschaut, das sieht auch immer noch recht witzig aus. Aber wenn wir gerade dabei sind, wir waren schon bei Namen, das ist ganz interessant. Die Mongolen selber nennen es auch Altan Orde. Also immer, das hat sich irgendwie dieser Begriff der Goldenen Horde durchgesetzt. Das ist ganz interessant. Es gibt fast, ich habe mal die Wikipedia-Artikel überprüft. Ich glaube, das Kasachische sagt große Horde oder so. Alle anderen Wikipedia-Artikel sagen irgendeine Abwandlung von goldener Horde. Also Altan ist golden. Gibt's auch dann, da kann man so eine schöne Verwandtschaft zum Türkischen herstellen. Kasachisch auch Altin. Ja, es gab irgendeinen Wikipedia-Artikel, sagt Ulus.
Gold dann immer nur als Referenz, weil hochwertig, weil selten und als Eigenbezeichnung für überlegen und hochwertig, weil das ist ja, also wir befinden uns ja in der Eisenzeit. Es gäbe ja theoretisch andere wertvolle Metalle.
Wir wissen es nicht. Es gibt Theorien drüber. Es gibt Farbenlehre, weil also eine chinesische Farbenlehre ist Gold, glaube ich, das Zentrum, golden, gelb, also Macht. Es geht noch mal Überlegung, dass tatsächlich das Zelt des Khans in Gold eingelegt war, also goldfarben war. Es ist alles nur Vermutungen, wir wissen es nicht. Gibt keine Quelle, wo das drinsteht, leider.
Das ist ja generell so eine der Sachen mit, wir vermuten sehr viel. Das finde ich, macht das Ganze so spannend, weil mein Gehirn fängt, wenn ich dir dabei zuhöre, wie du davon erzählst, sofort an Bilder zu erstellen, die ja nichts mit ihm zu tun haben, also nur im Entferntesten. Wenn ich überlege, wie sieht so eine Jurte aus, dann habe ich Bilder im Kopf von
modernen
Jurten, die, die seit 100 Jahren ungefähr unverändert aussehen, wenn man Bilder über sie sieht, nur dass jetzt Solarpaneele noch mit drauf gekommen sind. Aber so die Vorstellung über die Jurten selbst und wenn man dann so etwas liest wie Palastjurte, wissen wir über die Dimensionen, wie groß so eine Jurte ist, weil wir wissen ja von so Prachtjurten wie der Palastjurte von Genghis Khan, dass sie wirklich sehr groß war. Also ich glaube, ich hatte bei dir 20 oder 25 Meter im Durchmesser gehört. Also schon wirklich gigantisch groß. Aber wissen wir da was über die Größen? Was war praktikabel? Was hat man da so gebaut? Oder ist das alles nur von, die Leute werden vermutlich praktisch klein gebaut haben für den Alltag und da gibt es so ein paar Ausnahmeexemplare?
Oh, gute Frage. Ich bin kein, also ich muss gestehen, da bewegen wir uns in Sphären, die ich oft umgehe. Ich arbeite ja momentan auch in meiner DIS und habe da jetzt diesen Teil sehr erfolgreich umschifft mit gewissen Begründungen. Viel Spekulation, viel Archäologie, Überlegungen. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Wir haben halt so ein paar auffällige, die uns überliefert sind in den Quellen, wo man dann sagte, das waren so und so viel Fuß groß, das waren so und so groß. Da fällt natürlich eben die Jurten der Khane stechen da heraus, aber darüber hinaus kann ich gar nicht so viel leider dazu sagen.
Wenn wir über die Lebensweise reden, vor allem, also du hattest ja diesen großen Tross erwähnt, der unterwegs ist, die Lebensweise eines teilnomadischen Volks, die wird, also in den paar Dokus, die es gibt, die ich gesehen habe, da sagen sie immer, die Leute leben hier, wie sie seit Jahrtausenden gelebt haben, wo ich mir denke, aber das können wir doch gar nicht wissen. Auf der anderen Seite, es ist recht plausibel, dass Leute, die mit Vieh zusammenleben, sich um das Vieh auch schon vor einigen hundert Jahren so gekümmert haben. Was sind so Dinge, bei denen man gesichert etwas weiß? Also gibt es so den Bericht eines Reisenden, der sagt, und sie leben mit den Schafen im selben Zelt wie die Tiere oder so. Also wissen wir etwas über die Lebensform, das wir wirklich konkret als Anhaltspunkt nehmen können, als Quelle und nicht als Vermutung?
Ja, die beiden erwähnten Reisenden zum Beispiel, die sehr ausführliche Berichte uns hinterlassen haben, also Pian de Carpine oder Wilhelm von Rupprug, die haben sehr viel berichtet, sehr Interessantes. Wir haben auch noch ein paar weitere Reisen, auch ein bisschen später. Ich finde immer sehr interessant den Bericht von, ich glaube, der heißt Johannes, mit von einem Johannes Schildberger. Soldat, der in osmanische Kriegsgefangenschaft gerät und dann eine Riesenreise hinlegt als Kriegsgefangener, mehr oder weniger als osmanischer Sklave über die Krim, eben in die Horde, nach Zentralasien und irgendwann kommt er dann zurück und schreibt dann seine Memoiren. Super interessant. Der sagt auch einiges, zum Beispiel ein bisschen später dann. Ja, also aus diesen Berichten der Reisenden haben wir schon immer mal wieder Einblicke, wie die Menschen gelebt haben. Ich erinnere mich jetzt nur nicht daran, dass sie zum Beispiel was über die Größe der Juden geschrieben haben, aber über die Lebensweisen definitiv, da haben wir was, ja.
Bei den Römern musste im Prinzip jeder Mann, außer er war nicht arbeitsfähig oder unfrei, zum Militär. Wie habe ich mir das in der Horde vorzustellen? Musste auch jeder Mann, der kämpfen kann, kämpfen? Du meintest ja vorhin, die Frauen kümmern sich um die Tiere, also es gibt eine Rollenteilung, ja. Aber ja, du nix. Also es ist so kurz und einfach, alle Männer mussten auch soldatisch ausgebildet sein oder gibt es überhaupt ein soldatisches Wesen in dem Sinn?
Ja, es ist leicht anders, als wir es uns so klassisch vorstellen. Also mehr oder weniger wurde jeder am Bogen ausgebildet, was aber auch damit zusammenhängt, dass wichtig war, zu jagen. Und das verbindet sich dann aber natürlich. Also wenn man mit einem Bogen auf ein Reh schießt, dann kann man damit auch auf Menschen schießen. Ganz breit gesprochen war quasi jeder fähig zu kämpfen. Es gibt natürlich sowas wie Handwerker. Das brauchen auch ein Steppenrennerreich. Braucht das, hat das. Es gab dann schon Leute, die sich nochmal explizit aufs Kämpfen spezialisiert haben, die dann auch eben mehr Waffen hatten einfach oder andere Waffen hatten. Im Grunde genommen war aber fast jeder erwachsene Mongole, Tatare, ein Kämpfer, den man einsetzen konnte.
Wir hatten schon erwähnt, dass es auch relevante Generäle gab. Weiß man etwas darüber, ob der General ein Amt war, in das man aufsteigen konnte, oder war das der Sohn des Generals, wird auch General?
Sowohl als auch. Also gerade zu Genghis Khans Zeiten war das System sehr durchlässig. Man musste wirklich von unten nach oben, also zuerst eine Zehnerschaft, eine Hundertschaft, eine Tausenderschaft, eine Zehntausenderschaft befehligen, um dann nach oben so aufzusteigen. Subutai war ein einfacher Bauer vorher. Da haben wir direkt einer der bekannteste mongolische General war aufgestiegen. Wie es nun mal so ist, entwickelt sich danach ein etwas strackeres, ein etwas unflexibleres System und seine Söhne werden dann auch Generäle. Relativ schnell. Aber interessanterweise ist es schon noch lange so, dass auch zum Beispiel Fürstensöhne zuerst eine Zehnerschaft befehligen müssen, um sich hochzuarbeiten. Ihnen fällt es dann schon nochmal leichter, als einem Bauern sich da hochzuarbeiten. Aber theoretisch sagt das System der Mongolen am Anfang, wir sprechen hier immer nur über eine Riesenzeit, am Anfang so aufgebaut, dass man sich hocharbeiten musste, um dann auch zu lernen, um zu verstehen, wie zum Beispiel eine Zehnerschaft kämpft, wie eine Hunderterschaft kämpft. Was kann man mit denen machen?
Ich erinnere mich, du hast mehrere Folgen zum Thema Bewaffnung gemacht und das ist ja auch ein Rabbit Hole an sich. Und eine Sache, die ich da mitgenommen habe, also den Bogen würde ich gleich nochmal ein bisschen ausgiebiger besprechen, hatten wir auch schon angerissen, aber eine Sache, die ihr besprochen hattet, war die Frage, wo sind die Lanzen und wo sind die Speere? Und was mein erster Gedanke war, wenn ich so eine Jurte baue, dann werde ich doch lange, gerade Hölzer in irgendeiner Form haben wollen oder brauchen. Ja. Also ist es jetzt nicht so, dass es die nicht gab, aber in der Kriegsführung sagst du, in dem, was ich erinnere, dass sie nicht nachgewiesen sind oder keine Rolle gespielt haben können, sonst wären sie in irgendeiner Form uns bekannt.
Wir müssen wieder teilen zwischen früher und später Phase. Irgendwann übernehmen sie auch den Speer. Ich muss es ein bisschen selber in meine Erinnerung wühlen. Die Folge ist jetzt auch schon 2 Jahre her, glaube ich. Ich habe mich seitdem nicht mehr so viel mit der Armee beschäftigt, muss ich gestehen, weil es auch für meine Arbeit jetzt nicht von Relevanz ist. Wir haben später definitiv Speere, aber gerade am Anfang ist das mongolische Heer auf Bogenschützen aufgebaut. Reinreiten, schießen, zurückreiten, wegreiten. Und dann geht's, wenn es in den Nahkampf geht, hat man Säbel oder Schwerter, je nach dem Krümmungsgrad. Das daran erinnere ich mich jetzt irgendwie noch, aber wann es genau der Speer da ein bisschen unterkommt, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Gebiet zusammen. Wenn man sich mal momentan die Bilder anschaut von so der Region in der Mongolei, da wächst wirklich kein einziger Baum. Ich glaube, die waren sehr froh, wenn sie ihre Bäume dann diese hatten, für die Zelte einsetzen konnten. Damit kann es auch zusammenhängen, aber da muss ich jetzt sagen, das hatte ich damals nachgelesen. Viel mehr weiß ich da jetzt auch nicht mehr, habe ich sehr viel vergessen.
Der Bogen ist etwas, beziehungsweise das Reiten und Schießen, auch da wieder, ich komme mit meinem Halbwissen, Mythbusters hat sich das natürlich angeschaut. Und deswegen mein Halbwissen über die mongolischen Bogenschützen ist, sie waren unfassbar gut. Sie haben in der Sekunde, beziehungsweise im Bruchteil der Sekunde, wo das Pferd in der Luft ist, geschossen, weil man da nicht so sehr verwackelt. Und sie hatten lustige Umhänge und Leibchen, auf denen Motive gedruckt waren, die flattern, sodass es schwieriger ist, auf sie zu zielen. Ich habe keine Ahnung, wo die das herhaben, aber vielleicht kannst du da ja ein bisschen sortieren.
Auch da, wahrscheinlich gehen sie da von den Mongolen den ursprünglichen aus, muss ich sagen, weiß ich nicht viel. Also die Rüstung der Tataren in der Goldenen Horde, kenne ich da, darf es nicht, muss ich so ehrlich sagen, kenne ich nicht, wüsste ich nicht, dass sie das haben. Ich hatte schon am Anfang so, oder was heißt am Anfang, in der Mitte bisher, von jetzt aus gesehen, so ein bisschen angedeutet. Also mein Schwerpunktbereich ist wirklich eigentlich 15. bis 16. Jahrhundert. Und da haben wir klassische, in Anführungszeichen, Lederrüstungen mit Metallaufsätzen. Geht eben schon so zum gepanzerten Reiter mehr oder weniger über. Ja, also da war dann weniger mit irgendwas, was hinten dran herflattert.
Du hattest erwähnt, alle sind am Bogen ausgebildet. Und ich hatte dann auch, ich glaube bei dir, du hattest ja eine Folge mit einer Frau aufgenommen, die sich mit den früheren Steppenreitern befasst hat. Ich werde auch diese Folge verlinken. Und da erwähnte sie, dass es ein taktisches Kriegsmanöver gibt, das sich wohl die ganze Zeit durchzieht, des Anreitens, Schießen und Umkehrens, beziehungsweise auch dem nach hinten Schießen. Und ich möchte nicht zu sehr ins Militärtaktische einsteigen, aber das, sagtet ihr, ist eine Eigenart, die sich dann durch die ganze Steppe ausbreitet, wo ich mich gefragt habe, ist das etwas, was der eine vom anderen lernt oder ist das einfach der effizienteste Weg, der überbleibt, nachdem die anderen, die es anders versucht haben, scheitern?
Es ist sehr effektiv, gerade gegen Nicht-Steppen-Gegner. Es gibt eine schöne Beschreibung des ersten Kreuzzugs, wo die zum ersten Mal gegen die Seldschuken kämpfen und dann sagen die Byzantiner den Kreuzfahrern, ihr müsst aufpassen, wenn die vor euch fliehen. Das meint nicht, dass sie vor euch fliehen, die wollen euch in eine Falle locken. Kreuzfahrer, ja, kämpft gegen die Seldschuken, Seldschuken reiten an, schießen, reiten weg, die Kreuzfahrer hinterher und dann werden sie halt von allen Seiten unter Feuer genommen und verlieren. Also das können von den Skythen, so schwierig dieser Quellenbegriff ist, aber von Beginn an gibt es diese Taktik, dass man eben anreitet, schießt, Scheinrückzug, das geht teilweise über Tage. Es ist also der Bogen effektiv eingesetzt. Man muss nicht so wirklich zielen können. Man muss also Masse, man schießt viele Pfeile in die Richtung, trifft irgendwas und zieht sich dann wieder zurück. So, was macht der Feind jetzt? Der muss ja dann irgendwie hinterhersetzen. Dann muss er wieder eine Formation auflösen, um da hinten dran herzukommen. Dann kann man wieder zuschlagen. Und das ermüdet ja auch, wenn man sich dann schwer gepanzerte Leute vorstellt, wenn die ganze Zeit mit ihrer Rüstung da hinterher dackeln. Es macht echt müde und man kann sich auch nie so wirklich sicher fühlen. Man kann nicht wirklich rasten. Dann kommen nochmal die Reiter und schießen nochmal drauf. Die aber gerade zu Beginn schlecht gepanzert waren, also leicht waren. Die Pferde, deswegen auch mehrere Pferde, weil die immer wieder an und weg und an und weg und an und weg. Also es war einfach auch das Effektivste und die Taktik, die seit langer Zeit so gemacht worden ist, aber auch gegeneinander übrigens, als auch Steppenreiter gegen Steppenreiter gekämpft haben, reiten die aufeinander zu und reiten voneinander weg. Und versucht halt eben über dieses Salven dann effektiv zu sein. Es geht selten in den Nahkampf über.
Wo du Steppenreiter gegen Steppenreiter sagst. Ich kenne ansonsten nur als nomadische Konflikte, die in Nordamerika zwischen den verschiedenen indigenen Gruppen und hatte von den Steppenreiter internen Konflikten bis zur Vorbereitung für die Sendung mir eigentlich nie viel angeschaut. Aber die hat es ja, wie du erwähnst, auch gegeben. Sind die in, also nachdem Genghis Khan so mehr oder weniger die Mongolen als solche vereint, sind die innersteppenreiterischen Konflikte damit erstmal pausiert oder ist das etwas, was die ganze Zeit stattfindet und nur in so kleinem Maß, dass es nicht die größeren Hordenstränge durcheinander bringt?
Na gut, Steppenreiter ist ja nur so ein Begriff für uns, also damit wir da irgendwie mit diesen Gruppen was anfangen können. Nach Genghis Khan wurden immer noch mehr Teile unterworfen und dann beginnt relativ schnell der interne Kampf, also spätestens dann eben mit Kublai Khan gibt es Bürgerkrieg. Es gibt aber auch schon vorher der Kampf von zwei Dynastienlinien, die Toluiden und Ökedeiden, also von Tolui und Ökede abstammend, die sich bis aufs Blut abschlachten. Da gibt es diese Ringerbrennenprinzessin, deren Namen ich immer vergesse, haben auch eine Folge zu gemacht, die da in der Kaidu ist ihr Bruder, muss ich jetzt sagen, bin ich mir nicht mehr sicher. Also Kaidu macht eben einen Bürgerkrieg gegen, dürfte Kublai oder Mönke gewesen sein. wo die sich dann auch gegenseitig sich bekämpfen, also innerhalb dieser vier Khanate. Mhm. Die Goldene Horde selber war dauerhaft im Kampf gegen die Ilkhane in Persien, also die persische Dynastielinie der Mongolen, bis zum Schluss mehr oder weniger waren die in einem dauerhaften Konflikt im Kaukasus und in Zentralasien in der Höhe des Aralsees. Und dann später gegen die Timuriden kämpfen die auch noch weiter und so. Also gab immer Konflikt.
Du hattest immer mal wieder erwähnt, wenn ich dich auf dem falschen Fuß getroffen habe, mit so Fragen nach genauen Zahlen über Gebäudegrößen oder Militärdetails. Können wir vielleicht mal darauf eingehen, was dein expliziter Schwerpunkt ist, den du untersuchst? Also welcher Zeitraum, welche Fragestellung?
Ja. Wir wissen halt vieles aus nur wenigen Quellen und Quellen sind immer problematisch, was aus Zahlen angeht. Nur dazu noch. Ich selber gucke mir die Zeit zwischen ungefähr 1350 bis 1556 so an. Goldene Horde eben, also Südrussland. Die Transformation der Tataren zu dieser Zeit. Vor allen Dingen eben der Horde selber, also nicht der einfachen Mensch, sondern des Herrschaftsverbundes. Wie wir von einer zentralisierten Goldenen Horde nach Özbek-Khan, einer der wichtigsten Khane, hin zu den sogenannten Nachfolgekhanaten, weil irgendwann geht die Goldene Horde, macht es puff, und wir haben mehrere Khanate. Wir haben das Khanat der Krim-Tataren, das Khanat von Kasan, von Astrachan, der im Forschungsjargon oft großen Horde bezeichneten Horde, die Nogai-Horde, Sibir-Horde, dann kommen eben die Scheibaniden mit den Usbeken-Khanaten, Kasachstan, Kasimov und so weiter. Also wir haben halt innerhalb von 100 Jahren, mehr oder weniger, haben wir eine Implosion dieser Goldenen Horde ohne große außenstehende Feinde. Ja, die verlieren mal eine Schlacht 1360, ja doch 1360 gegen die Litauer. 1480 verlieren sie dann gegen die Russen, was so aussieht, dass sie beide Heere stehen an einem Fluss sich gegenüber, beide ziehen sich zurück und dann wird Russland als Sieger erklärt, beziehungsweise Moskau.
Aha.
Ja, also da hat keiner militärisch gewonnen, sondern Moskau hat halt im Long Way dann irgendwann gewonnen. Aber es ist ganz interessant, dass eben ohne große Niederlagen dieses Herrschaftsverbündnis innerlich implodiert. Und das gucke ich mir halt genau an. Wieso entstehen denn die Khanate? Was sind denn die Gründe, dass die Zentrale die Macht verliert? Ja, da spielt Klimawandel hinein. Wir haben irgendwann die sogenannte kleine Eiszeit. Wir haben die Pest, die ist ja auch mit den Mongolen sehr eng verbunden.
Ja, das hatte ich auch gelesen und war ein bisschen überrascht, weil die Pest etwas ist, was ich mit städtischen Krankheiten verbinde. Also die Römer hatten immer wieder das Problem in ihrer Besiedlung mit der Pest und ich irgendwie gedacht hatte, dass wenn man so zumindest teilnomadisch ist, man vielleicht das Glück hat, dass man nicht lang genug an einem Ort ist, dass das so ein großes Problem wird. Aber also die Pest tatsächlich als einer der Gründe, warum die Goldene Horde beziehungsweise die, was ist der bessere Begriff, dann strugglen und implodieren?
Also es ist nicht ein Grund, das ist schon mal ganz klar. Aber es ist in der Horde selber beruht Herrschaft auf gewissen Grundsätzen. Das ist zum Beispiel Langlebigkeit tatsächlich, weil man muss, es gibt für die Soldaten zum Beispiel keinen Sold, sondern in dem Sinne, dass man Plünderungen macht und die dürfen dann mitnehmen, was sie dort finden. So unterhalten sich die Soldaten überhaupt. Also so kriegen die ihren Unterhalt. Und jetzt überlege ich noch, was könnte ich noch anführen in dem Punkt? Die Stärkung auch der Außenstehenden ist ganz, ganz wichtig. Also russische Fürsten zum Beispiel werden viel mächtiger zu dieser Zeit. Da sterben viele Leute weg und die bekommen das Land. Dass die Tataren jetzt mehr Land bekommen, ist denen scheißegal. Das sind Nomaden, die ziehen eh hin und her. Aber ich finde das militärische Potenzial. Weil sie weniger Soldaten haben. Und weniger Soldaten, weniger effektive Kriegszüge. So Sachen gibt es dann eben.
Wo du sagtest, sie bekommen keinen Sold. Inwiefern haben wir uns da Handel oder generell ein Wirtschaftssystem untereinander vorzustellen? Also hier wieder meine Referenz, wenn man sich die nordamerikanischen indigenen Stämme anschaut, da funktioniert ganz viel über Tausch- und Schenkwirtschaft. Und das scheint auch wirklich in sich stabil zu sein. Also dass du Gruppenbesitztümer hast, die dann über gruppenwichtige Personen, über Häuptlinge verteilt werden und die dementsprechend auch die Verantwortung haben, dass niemand zu kurz kommt. Aber gibt es irgendetwas dazu überliefert in dem Zeitraum, den du untersuchst, also mit der Wirtschaftsform Tausch, Handel, Schenkung?
Es gibt zwei wichtige Sachen. Also es gibt Münzen, Goldmünzen, Silbermünzen, Bronzemünzen, Kupfermünzen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben ein relativ normales Handelswesen. Bei diesem Beutewesen ist es ganz interessant, nochmal zu Genghis Khan zurück, dass Genghis Khan festgestellt hat, ein großes Problem der Mongolen ist, wir besiegen den Gegner und alle wollen nicht ihre Beute haben, weil sie ihren Teil halt haben wollen. Dann sagt er, ab jetzt darf niemand mehr die Beute nehmen, außer der Khan. Mhm. Der Khan sagt halt nach dem Kampf. Und der Verteilte, das gibt natürlich ihm eine gewisse Macht, weil er ist dafür verantwortlich, wer was bekommt. Gleichzeitig muss er aber auch was haben. Also wenn der Khan nichts mehr hat, dann gibt es vielleicht irgendeinen anderen Typen, der plötzlich erfolgreicher ist militärisch und der ist dann plötzlich doch ein bisschen interessanter. Mhm. Ja, genau, also das vielleicht so ein bisschen hin, also da müssen wir das trennen, eben dieses Beutewesen gegen diesen normalen Handel. Und der Handel war geldbasiert, zu großen Teilen auch schon. Also wir haben so viele Münzen der Goldenen Horde, also auch geprägte, gestempelte Münzen der Goldenen Horde oder andersartige Münzen, russische Münzen, arabische Münzen, italienische Münzen, all das haben wir ohne Probleme. Und die Händler berichten uns das auch, also in diesen Berichten, diesen Reiseberichten, das waren ja Händler, das waren jetzt keine Abenteuer, die dachten, ich mach mal Urlaub auf der Krim, leg mich da mal ein bisschen in die Sonne, sondern die wollten halt handeln und haben dann für ihre Kollegen in Italien das aufgeschrieben, damit die sich da besser zurechtfinden. Die haben halt viel von normalem Geldhandel gerecht, gibt dann Umrechnungskurse und so weiter. Wenn man da natürlich ein bisschen ins Kleinere geht, gibt es noch Tauschhandel, aber ja.
Ich stelle mir das wahnsinnig risikobehaftet vor, allein der Umstand mit Marco Polo ist ja oft kritisiert, weil mythologisch und Legendenbildung und so weiter und Dinge nicht faktisch darstellbar. Aber was wir wissen ist, es gab ihn und er hat zumindest eine Reise gemacht. Ja. Inwiefern er dann wichtig bei Kublai Khan am Hof war, ist schwer umstritten, weil der Hof von Kublai Khan wohl das chinesische Aktenwesen auch hatte und die Chinesen eigentlich sehr gut aufschreiben und da wäre jemand, der so eine Rolle bekleidet, irgendwo mal aufgefallen. Deswegen habe ich da viel berechtigte Kritik an ihm gehört. Aber auch das loszuziehen in der Annahme, man wird da schon irgendeinen Handel machen können und also unterwegs nicht einfach überfallen werden von den Reiternomaden, was ja vermutlich auch ständig passiert sein wird. Aber wenn es immer passiert wäre, würde niemand das versuchen. Was?
Es gibt den Begriff der Pax Mongolica. Es war wahrscheinlich
der mongolische Frieden.
Ja, es war wahrscheinlich nirgendwo so sicher zu reisen wie im mongolischen Reich zu dieser Zeit. Die Mongolen haben, also die Khane selber wollten den Handel von Beginn an, Genghis Khan auch schon und später. Die haben sich selber gegenseitig auf die Mütze gegeben, aber die Händler waren heilig. War ganz plakativ in einer Erzählung festgemacht, relativ am Anfang, Genghis Khan schickt einen Händler zum Khwarezmshah. Khwarezmien ist die Region um den Aralsee, ein bisschen südlich davon, schickt einen Händler hin. Der wird getötet dort von dem Statthalter des Khwarezmshahs. Und das ist der Grund, warum Genghis Khan überhaupt in die Richtung geht. Er hat vorher noch eine Nachricht geschickt, ey, also mein Händler, gib mir die Ware zurück und entschädige mich dafür. Und dann können wir nochmal von vorne anfangen. Hat der Khwarezmshah nicht gemacht. Dann ist Genghis Khan hingegangen und hat aufgeräumt. Der Typ, der Gouverneur dieser Grenzstadt, der hat das nicht so gut überlebt. Der hat Gold in die Öffnung seines Körpers, flüssiges Gold hineingeschüttet bekommen.
Ein interessanter Topos. Woher kennen wir den bloß?
Also, die waren geschützt. Es gibt das Tamga. Das ist so, wir haben noch welche von denen. Das ist so eine Art Holzstück verziert. Die haben die Händler mitbekommen. Dann standen sie unter dem Schutz des Khans. Und dann standen sie unter dem Schutz des Khans, mit dem wollte man sich nicht anlegen. Mhm. Also es war relativ sicher, da zu reisen, für die Verhältnisse eben. Also wir sind immer noch Mittelalter, jetzt nicht mit Bahnen oder sowas, aber man musste jetzt nicht fürchten, dort überfallen zu werden. Es gab ein eingerichtetes System von Handelsorten, die aus dem Arabischen kennen wir das mit den Karawansereien, so ähnlich. Mhm. Eben auch dieses Yam-System, dieses also alle 20, 30 Kilometer ein neuer Posten, wo man Pferde wechseln konnte und sowas. Also die Leute wurden explizit auch angelockt. Man wollte, dass sie nach Peking gehen und dort kaufen. Ja, also das war jetzt nichts Außergewöhnliches.
Das ist mir irgendwann mal, ich glaube bei David Graeber mit 5000 Jahren, also eine Geschichte der Schulden oder 5000 Years of Death, da erzählt er unter anderem, dass in China der römische Denarius auch angekommen ist, weil es so ein ergiebiges Tauschwesen gab und man sich das lange nicht richtig erklären konnte. Die Frage war, sind die Chinesen bis nach Rom gesegelt oder in welcher Form gab es da Karawanennetzwerk? Und es ist hochspannend, wie nach China und nach Indien römische Münzen gelangt sind.
Ja, und ich, das ist gar nicht so kompliziert.
Also ich finde es schon eine ganz schöne Strecke, die man da zurückzulegen hat.
Naja, aber es ist mal auch da festgemacht. Also die römischen Händler sind ins Schwarze Meer gegangen, sind auf die Krim und haben dort die Seide gekauft. Die Händler von dort sind an den Aralsee gegangen, nach Rasmien, nach Urgenj oder Chiva, haben dort die Seide gekauft, die aus China gekommen ist über die Seidenstraße. So, das sind 2-3 Stationen und Gold ist Gold und Kupfer ist Kupfer. Ob da jetzt der römische Kaiser drauf ist oder der Kaiser von China, ist im Endeffekt auch egal.
Und die Chinesen haben ihre Seidenraupen ja auch wirklich extrem geschützt. Also der Export von Seidenraupen war mit dem Tod bewährt und es gibt Dokumente darüber, dass Leute hingerichtet wurden, weil sie versucht haben, Seidenraupen umzuleiten und so weiter. Das ist
dasselbe auch mit Indien. Ägypten hatte schon immer Beziehungen zu Indien, was nämlich auch für die Mamluken ein Riesenproblem ist. Also die Mamluken sind eine ägyptische Dynastie, spätes Mittelalter und immer merken die plötzlich, die Portugiesen tauchen im Roten Meer auf und dann ist die Kacke am Dampfen. Weil der Reichtum der Mamluken kam daher, dass sie den Indienhandel kontrolliert haben, weil sie von dem Roten Meer aus nach Indien geschippert sind über den Persischen Golf. Ja, das war ein Riesenproblem. Dort hatten sie keine großen Kampfschiffe, die waren alle Mittelmeer und so weiter. Also die Verbindung gab es schon immer. Waren relativ sicher.
Um nochmal den Bogen zurückzumachen, weil wir uns ein bisschen in Details verlieren. Ich begrüße das allerdings sehr. Dein Forschungszeitraum, den hattest du ja jetzt ein bisschen umrissen, aber um nochmal darauf zu kommen, an was forschst du und mit was forschst du?
Also ich hatte so den Anfang Pest und so weiter, als Ende ist die Eroberung von Kasan und Astrachan, das sind 2 wichtige Khanate. Dann haben wir danach den Kern der Goldenen Horde unter russischer Herrschaft, die Peripherien noch nicht, aber wir haben mal so ein Datum, dass das halt endet, weil ich brauche irgendwas, um es zu beenden. Mit was forsche ich? Du meinst quasi Quellen?
Sowohl als auch, also ja, genau. Ja. Datum, an dem du es beendest und wie du, also was sind Quellen, mit denen du arbeitest, was musst du für die Quellenarbeit mitbringen, weil wir hatten ja das Thema mit den Sparen vorhin schon mal kurz angeschnitten.
Ja, ich habe mir gerade was bereitgelegt.
Aha.
Ach, ich gehe mal hinter mich ins Bücherregal. Ich meine, am besten fängt man natürlich mit einfachen Büchern an. Ne? Was ich sehr empfehlen kann, was relativ neu auch ist, ist von Marie Favreau, The Horde, How the Mongols Changed the World. Ist 2022 erschienen. Ich gucke mal gerade nach. 2021. Ist momentan in Westeuropa so die Forscherin zur Golden Horde schlechthin. Gut geschrieben, halt auf Englisch, wer das lesen möchte. Kann ich nur empfehlen, also damit beschäftigt man sich natürlich schon zum Anfang. Hier habe ich von Timothy May, The Mongol Empire. Geht jetzt nicht nur über die Goldene Horde, ist relativ oberflächlich, wenn man auch in Fußnoten sieht, dass da selten auf Quellen verwiesen wird oder so, aber super leserlich und sehr schönes, breites Bild. Kann ich immer nur empfehlen, wenn man sich mal so allgemein beschäftigen
will. Wenn du sagst, wenig auf Quellen verwiesen, das ist aber soweit sachlich korrekt, beziehungsweise er trennt dann auch, wo er in Spekulationen ist.
Also ich meine, also aus der Sicht des Historikers gibt es einen Unterschied zwischen Quellen und Literatur.
Ja.
Also Quellen sind Texte, die älter sind und die Sekundärliteratur ist die aktuell ist. Also er verweist oft auf Sekundärliteratur. Also quasi jemand anderes hat sich die Mühe gemacht, das herauszuarbeiten anhand von Quellen aus der Zeit oder späteren Quellen und er verweist nur noch da auf die Ergebnisse dieser Literatur.
Okay, also es gibt viele Literaturverweise, aber nicht so viele Quellenverweise.
Genau.
Okay.
Das ist immer so interessant, wenn man mit Leuten spricht, die nicht aus dem Fach kommen, weil ich sage das so einfach, so schnell runter. Aber das ist natürlich zu erklären. Also die Literaturliste ist relativ lang, aber es ist eben eine Literaturliste und keine Quellenliste.
Ja, also das ist so eine Sache. Ich mache ja eigentlich, studiere ich Politikwissenschaft und mache Dinge mit Politik. Und da ist die Sprache der Wahl eigentlich für alles Englisch. Und da ist, also Sources werden da nicht mehr groß unterschieden. Also in den Sources selbst wird unterschieden zwischen Monographien und so weiter. Und dann die Art der Quelle. Aber nur so als Angabe ist es eigentlich sehr einheitlich. Aber interessant, also eine sinnvolle Unterteilung für Historiker, das verstehe ich.
Genau. Dann gibt es noch ein altes deutsches Buch, Bertolt Spuler, Die Goldene Horde. Also die Goldene Horde, die Mongolen in Russland. Aber, wenn man das so aufschlägt und dann so ein bisschen reinliest, Müsste ich nochmal selber wissen, wo das steht. Weder ließen sich die Mongolen in ihrer Hauptmasse im russischen Siedlungsgebiet nieder, noch hatten die Russen eine kulturelle Höhe erreicht, die eine Ausstrahlung ihrer Lebenshaltung auf andere Völker erlaubt hätte.
Das klingt nach einem Gesellschaftsbild irgendwo aus den 1930er Jahren, um ehrlich zu sein.
Erschienen ist diese Ausgabe 1965, ist die zweite. Erstauflage 1944.
Ja gut, es überrascht mich nicht, es passt vom Duktus.
Genau, muss man aufpassen, aber ist quellentechnisch immer noch super das Ding. Also der hat Quellen, Omas, auch russische Quellen, aber dazu kommen wir nämlich gleich. Also Sekundärliteratur ist so der klassische Einsteiger und dann eben die Quellen. Und jetzt wird's kompliziert. Ich habe hier noch was, das habe ich mir dem Netz besorgt, Kadi Alibek. Und jetzt für die Leute, die das Bild sehen, das ist mit kyrillischen Buchstaben geschrieben.
Ich kann nicht gut genug sehen, was auf deinem Bildschirm steht, sonst könnte ich es vorlesen.
Jami Atavadir. Das.
Gavrit Poruski?
Da. Muss ich, ja. Also, das ist aber nicht auf Russisch, sondern nur die Edition ist aus Russland. Das Ganze ist eine Chronik aus Kasimov, ist eine Stadt im heutigen Russland. Merkt man, Kasimov klingt irgendwie russisch. Mhm. Und ist so die Geschichte dieser Stadt. Jami Atavadir ist auch der Titel der Chronik von Rashid ad-Din, einer der frühesten, eine persische Chronik. Und er baut auf die auf. Also er hat zuerst dieses Jami Atavadir von Rashid ad-Din in kurzer Variante und schreibt dann irgendwann die Geschichte seiner Heimat, also von Kasimov. Und das ist eben auf Tatarisch. Ich kann es hier nur zeigen. Ich weiß nicht, es gibt eben noch so ein paar Bilder der alten Chronik mit arabischen Buchstaben. Mhm. Das Tatarisch wurde eben sehr lange mit arabischen Buchstaben geschrieben. Und das ist jetzt hier eben weiter vorne im Buch auch auf moderne Buchstaben transkribiert.
Ich habe dein Bild nicht so gut gesehen, aber das ist dann in arabischen Buchstaben von oben nach unten geschrieben oder in arabischen Buchstaben von rechts nach links?
Von rechts nach links, genau.
Okay.
Tatarisch, Türkisch, immer von rechts nach links. Die legen das Mongolische relativ schnell ab. Genau, das ist so, hatte ich jetzt durch Zufall hier, das wäre so eine Quelle. Dann habe ich hier noch eine osmanische Quelle, Tahri i Sahib Giray Khan, also das Buch von Sahib Giray Khan. Das ist von einem krimtatarischen Historiker im Osmanischen Reich, auf ursprünglich eben osmanischem Türkisch geschrieben, hier jetzt in der Edition und Übersetzung auf Französisch. Also, dann haben wir Çagatay-türkische Quellen, wir haben arabische Quellen, Makrizi zum Beispiel zu nennen, Ibn Khaldun, wir haben persische Quellen, Rashid ad-Din sagte ich ja schon, es gibt aber auch Haydar Mirza Duhlat, sehr viel später. Wir haben russische Quellen, es gibt die Sammlung der russischen Chroniken, ist so die wichtigsten russischen Chroniken in 40 Bänden mittlerweile, glaube ich, 40, 50 Bänden, die man dann dort sich zu Gemüte führen kann. Es gibt polnische Chroniken, bisschen litauische Sachen. Litauen war viel größer früher, wurde dann in Polen-Litauen irgendwann. Mhm. Wir haben die Italiener, die auf der Krim sitzen, mit ihren Handelsstädten, die haben ja auch natürlich berichtet. Wir haben die Reisenden auf Latein natürlich. Also ich sammle jetzt einfach mal die Sprachen in den Quellen, die Quellensprachen. Also Latein, Italienisch, Polnisch, Litauisch, Russisch, also Altrussisch, Altkirchenslawisch, Türkisch, also Çagatay oder Kipçak-Türkisch, Tatarisch, Osmanisch, Persisch, Arabisch. Ich glaube, jetzt habe ich es ja. Das wären so die Quellensprachen.
Ein riesiger Sprachzoo. Mhm. Und ich hatte dich ja gerade gefragt, also du sprichst ein bisschen Russisch. Mhm. Und ich nehme auch mal an, das hilft nur begrenzt. Also ich merke schon immer, ich komme mit russischer Schreibschrift einfach nicht klar.
Das ist aber auch schrecklich. Also russische Schreibschrift, also Peter der Große, ich mag ihn ja, aber da hat er Schrott eingeführt.
Mhm. Ich habe in der Schule Russisch gelernt und habe da mit dem, also Gott sei Dank im Wesentlichen die Druckbuchstaben. Ja. Und dann ist es immer, ja, die Schreibschrift ist voll schön, wenn ihr die lernen könnt, ist ja voll praktisch, weil manchmal Speisekarten verschnörkelt das Schreiben und so weiter. Und also keine Chance. Ich sehe das und ich rate rum, als könnte ich eigentlich gerade erst lesen.
Ich war ja jetzt ein paar Mal in Russland in letzter Zeit. Die Schreibschrift brauchst du nicht.
Es wird immer im Alltag gehen nicht, das stimmt.
Ja, also auch die Menschen schreiben nicht mehr so.
Ja. Und für deine Forschung, welche Sprachen lernst du, hast du gelernt und mit welchen arbeitest du alltäglich? Also die Bücher, da war jetzt vieles auf Englisch dabei und
Sekundärliteratur, Deutsch, Englisch, Französisch. Das sind so die wichtigsten Sprachen und Russisch natürlich. So die vier wichtigsten Sprachen. Ich kann auch noch ein bisschen Arabisch. Ich kann ein bisschen Türkisch. Aber es ist halt viel so ein bisschen. Also ich kann mich jetzt nicht mit dir auf irgendeine Sprache unterhalten, aber wenn ich Texte habe, kriege ich das irgendwie meistens hin, dass ich die verstehe. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich in einem Zeitalter der künstlichen Intelligenz lebe. Es ist einfach so schön, dass man das, also Osmanisch ist heiße schwer, aber ich muss es halt nicht mehr können. Ich muss es verstehen, wie Osmanisch funktioniert. Aber die Vokabellisten kriege ich von ChatGPT. Und das sehr zuverlässig.
Das wollte ich gerade fragen, wie zuverlässig ist das? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass auch die Texte, mit denen du da arbeitest, teilweise, also Genghis Khan vor allen weg ist nicht dafür bekannt, dass er großer Diplomat war, sondern auch tausende Menschen getötet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ChatGPT dann sagt, also dieser Satz, den du hier eingegeben hast, der ist nicht Terms of Service compliant, oder?
Nein, das ist nie das Problem. Also es ist, ich habe mich damals rangetastet, irgendwann habe ich mal so einen osmanischen Text einfach kopiert, reingesetzt und gesagt, übersetze mir das mal. Dann kam, ja, das ist osmanisch. Da war ich schon mal so, oho, das erkennst du. Und das ist die Übersetzung. Und das sind übrigens die noch die Vokabeln. Da habe ich nämlich gefragt, warum denkst du das? Und dann das sind die Vokabeln. Mein Osmanisch-Wörterbuch ist jetzt unten in unserer Bücherwand. Habe ich das dann gegengecheckt und passt. Und ich kann das tatsächlich an einem Beispiel festmachen, was ChatGPT leisten kann im Vergleich zu normalen Übersetzern oder sogar Editoren. Ich habe schon Haider Mirza Duchlat angesprochen. Zentralasien, Fergana, also heutiges Usbekistan, schreibt über seine eigene Familie. Und ich habe die Übersetzung, ich habe zwei Übersetzungen. Und ich bin auf der Suche nach dem System der vier wichtigen Beys-Fürsten, der Karachu-Beys, quasi so die Wahlfürsten waren. Also die waren die vier mächtigsten Fürsten, die den Khan gewählt haben und mehr oder weniger den Staat geschmissen haben. Und nun schreibt irgendeiner in der Sekundärliteratur, ja, bei Haider Mirza Duchlat steht das übrigens auch. Okay. Das glaube ich dem nicht einfach so, sondern schau da mal selber nach. Und dann kriege ich die Übersetzung von Wheeler Thaxton 1995. Da steht dann über einen Fürsten, ja, er wäre der berühmteste unter den vier Nations. Four Nations steht dann. Und dann steht Fußnote, und dann gucke ich unten Four Nations. Four Nations sollten die Reiche der vier Söhne von Genghis Khan sein.
Okay, wobei wir da ja gerade schon darüber sprachen, inwiefern man da von einer, also Nation ist ja für mich etwas, was ich so, also Nation ist ja in der Politikwissenschaft ein klar definierter Begriff, der sich dadurch auszeichnet, dass du ein Volk hast, dass du das Volk als solches sich auch anerkennt und dass es in irgendeiner Form eine einheitliche Grenze hat, in der, also Staatsgebiet, Bevölkerung und eine die Bevölkerung zusammenhaltende Identität durch Sprache, Kultur, Geschichte, Erzählung.
Ja, ja, das ist ein moderner Begriff. Wir können quasi erst ab der Französischen Revolution irgendwann in den Zeitraum in Westeuropa von einer Nation sprechen. So, ich bin dann mal hellhörig geworden, dachte mir, okay, das passt irgendwie nicht so. Und außerdem, 16. Jahrhundert schreibt der Typ. Also die Person, um die es geht, ist auch aus dem 16. Jahrhundert. Das ist sein Vater. Es passt nicht. Da gab es keine vier Reiche mehr. Das kann nicht sein, dachte ich mir. Okay, dann muss ich natürlich das Ganze im persischen Original finden. War zum Glück eine Edition und eine Übersetzung. Also ich hatte das Original. Habe währenddessen aber mal in einer älteren Übersetzung nachgeschaut von 1895, genau 100 Jahre vorher. Da steht nur, er war einer der berühmtesten unter den Tribesmen. Unter den... Also da steht gar nichts mehr von vier.
Ja, Stammesführer, da ist ja nochmal was grundlegend anderes als Nation.
Ja, aber da steht nichts mehr von vier.
Auch ein guter Punkt.
So, wo sind denn die vier jetzt hin? Also schaue ich mir das Original an. Finde ich dann auch. Und sage dann ChatGPT, wie würdest du diesen Satz übersetzen? Hintergrund eingegeben, Haider Mirza Duchlat, 16. Jahrhundert und so weiter. Und dann übersetzt mir das der, er ist der berühmteste, wichtigste Fürst unter den vier Stämmen. Und dann habe ich natürlich endlich meine vier Stämme. Macht auch viel mehr Sinn. Also er ist der berühmteste in diesem Khanat unter den vier Stämmen. Er ist der wichtigste Fürst in diesem Khanat. Und dann frage ich ihn, warum? Also ChatGPT frage ich, warum? Und dann sagt er mir, dieses Wort hier bedeutet eigentlich Nation, modern. Aber es ist ein arabisches Lehnswort und bedeutet eigentlich Stamm. So, nackig geschlagen, muss man dann natürlich immer gegenüberprüfen. Ich habe natürlich auch einen Doktorvater, der Arabisch spricht, habe ihn auch gefragt. Er meint, ja, das ist, also für die Zeit würde man eigentlich nicht von Nationen sprechen. Jetzt stehe ich hier aber mit jemandem, der quasi Persisch mit ChatGPT übersetzt und muss einem berühmten Persisch-Übersetzer widersprechen. Mhm. Aber es hat mir halt, also ChatGPT hat mir direkt gesagt, dieses und diese Vokabel geht es. Mit der Zusatzinformation 16. Jahrhundert ist das die alte Bedeutung Stamm. Was ich in einem wissenschaftlichen Wörterbuch auch gefunden habe, keine Frage, aber in einem Standard hätte ich in einem Pons nachgeschaut oder so sowas, da steht Nation. Mhm. So mal ein Beispiel festgemacht.
Ja, spannend. Also ich bin groß, groß begeistert davon, denn diese Übersetzungsleistungen sind ja etwas, das können Large Language Models wirklich par excellence. Also eigentlich ist das hier so neben meinem Gemischtwarenladen und meiner Podcast-Spielwiese. Ich rede viel über Technik und natürlich auch viel über KI. Mhm. Und so dieses vektorbasierte von einer in eine andere Sprache übersetzen. Natürlich ist das so, das ist das Brot-und-Butter-Geschäft von KI. Mhm. Und ich finde das einen total interessanten Ansatz. Ich kann mir vorstellen, dass also ich kenne das aus anderen Forschungsbereichen, wo im Moment alle Anträge irgendwas mit KI draufschreiben, um eher und mehr Forschung zu bekommen. Wie schlimm ist es bei euch mittlerweile? Also zwischen nützlicher Anwendungsfall, wie viel gibt es in deinem Forschungsbereich mittlerweile, das geflutet wird mit KI? Denn was wirklich schlimm ist, wenn man nach der goldenen Horde im Internet sucht und man findet komplett KI-generierte Videos mit Bildern, die einfach nur, oh, es gibt einen Wikipedia-Artikel, der so heißt, dann vertonen wir das doch mal, generieren dazu irgendwelche Bilder, deren Grundlage gar nichts ist. Und also ja, wie würdest du sagen, wird deine Fachrichtung gerade davon disruptiert?
Die Geschichtswissenschaften sind sehr konservativ. Also es kommt nicht immer gut, wenn man da KI reinschreibt. Wenn dann die alten ProfessorInnen da sitzen und dann das lesen. Es kann auch sein, dass ich in der alten Universität sitze, keine Ahnung. Also bei mir jetzt eher weniger. Ich meine, natürlich wird es benutzt. Es kommt auch vor, es wird auch zu geforscht und es gibt Tagungen dazu. Aber ich finde es gar nicht überproportional bei uns. Also teilweise bewegen sich die Fachrichtungen sogar meines Erachtens zu langsam. Mhm. Dass eben oft die Möglichkeiten gar nicht genutzt werden und es nur verteufelt wird.
Ich hatte das jetzt anderer Kontext. Ich weiß nicht, ob du Irvin Finkel kennst. Der ist, also Leonard Irvin Finkel ist relativ berühmter Assyriologe, arbeitet am British Museum. Und der hat, also ich habe seinen Wikipedia-Artikel übersetzt und bin ein großer Fan von dem, was er so tut. Und hatte ihm dann auch mal geschrieben, weil sein Job ist ja Übersetzen aus Kunaiform, also aus Keilschrift ins Englische, um das Leuten zugänglich zu machen. Und da hatte ich ihm mal geschrieben, weil ich dachte, vielleicht findet er es ja lustig, wenn er den ganzen Tag übersetzt und ich was übersetzt habe, wo es um ihn geht. Und hatte ihm dann auch mal geschrieben und hatte ihn dann gefragt, weil in seinen Büchern er immer schreibt, dass noch Tausende Leute können bedenkenlos in die Assyriologie gehen, bis alle kunaiform Schrifttafeln entziffert sind, wird es noch Jahrhunderte an Forschung brauchen. Mhm. Also soll man sich nicht von seinen Eltern abhalten lassen, wenn man jetzt Assyrologe werden möchte. Und das fand ich erstmal sehr sympathisch, glaube aber, dass wir da auch mit KI nochmal sehen werden, dass viel an Text, was halt existiert und archiviert ist, aber nicht übersetzt, weil es dann halt Fizzles Arbeit ist und man musste erstmal Assyrisch lernen und irgendeinen altassyrischen Dialekt, um überhaupt zu wissen, welche Worte man da übersetzt. Und da ist KI jetzt Fluch und Segen, weil man viel mehr anwendungsbezogene Übersetzungen machen kann, aber dann auch viel mehr an, in Anführungszeichen, schlechten Übersetzungen entsteht, bei denen durch die Menge auch nicht mehr gewährleistet werden kann. Sind die Leute, die das übersetzt haben, überhaupt in der Lage, beurteilen zu können, ist das eine gute Übersetzung, wenn sie nicht schon ewig dabei sind? Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn du jetzt mit so alten, was hattest du gesagt, war das
Tatarisch? 16. Jahrhundert. Das mit dem Übersetzungsding war Persisch. Aber ich habe dasselbe auch mit osmanischem Türkisch schon gemacht, mit Çagatai-Türkisch.
Da könnte ich mir auch da vorstellen, dass jetzt einerseits mehr Quellen zugänglich werden und andererseits, dass der Bedarf für Leute, die prüfen können, ist die Quelle so akkurat übersetzt, noch viel höher wird.
Das Schöne in Anführungszeichen oder Schlechte ist, es gibt gar nicht so viel. Es ist schon fast alles übersetzt. Es ist alles in der Edition vorhanden. Ich muss nicht, also ich werde dann immer so schön gefragt, musst du denn jetzt in die Archive? Nee. Also aus meiner Perspektive zum Glück, weil zuerst war Corona, dann war Russland. Die haben da so was gemacht. Und es ist für mich einfach momentan gar nicht leicht, in die Archive zu gehen. Und in welche denn? Also nach Kasan, nach Astrachan, nach Taschkent, nach wohin denn? Eigentlich überall. Und dann nach Fitzeln suchen? Nee, also ich habe von Anfang an gesagt, ich arbeite mit den zugänglichen Chroniken, aber die sind halt alle schon digitalisiert, das ist ja das Schöne. Ich muss nicht eine Handschrift lesen. Da gibt es auch KI, das ist Transkribus zum Beispiel, funktioniert ganz gut, mit mittelalterlichen Handschriften und so weiter. Aber ich arbeite meistens mit Editionen, PC geschrieben oder manchmal noch Schreibmaschine, so sowas in die Richtung, aber eben super lesbar an sich. Ich muss jetzt auch kein arabisches Buchstaben Original da irgendwie entziffern, sondern das sind alles Editionen. Im besten Fall sind sie übersetzt, aber natürlich muss ich auch die Übersetzung mal hinterfragen, weil genau sowas, wie ich gerade eben geschildert habe, ist natürlich ein Riesenproblem. Weil wieso sollte ich denn Übersetzer da glauben?
Ich würde langsam mal den Bogen machen und die Sendung zu, wenn es für dich okay ist. Es sei denn, es liegt noch ein offenes Thema, das unbedingt angesprochen werden muss.
Ich meine, wir haben es ganz viel über rechts und links gesprochen. Soll ich noch mal ganz kurz die Geschichte der Goldenen Horde zusammenfassen?
Gerne. Moment. Die Goldene Horde. Ein Schnelldurchlauf.
Ja. Also gegründet, mehr oder weniger Jadschikan. Batukan bringt sie dann ins richtige Laufen. Erobert dann Russland, das heutige moderne Russland. Also den westlichen Teil von Russland, westlich des Uralgebirges, macht die tributpflichtig, herrscht nicht selber über die, sondern die müssen Tribut leisten. Heutiges Belarus, heutige Ukraine, dann noch weiter rüber, also die berühmten Schlachten in der Liegnitz und Mohi, also Polen und Ungarn. Aus Ungarn ziehen sie sich wieder zurück. Die Herrschaft geht zu Bulgarien, Rumänien rum, also bis dahin geht die ungefähr. Das Zentrum ist Sarai und immer Neu-Sarai. Die liegen an der Wolga, an der unteren Wolga. Dann kommt irgendwann dann sein Sohn an die Macht, Berkekan, der auch zum ersten Mal zum Islam mehr oder weniger konvertiert. Unter ihm wird es noch keine muslimische Horde, aber bald dann. Dann gibt es einen kleinen Durchhänger, aber die herrschen eigentlich die ganze Zeit über so ein Gebiet eben vom heutigen Bulgarien, Rumänien, Südukraine, Russland, Kasachstan bis zu Teilen in Usbekistan hinein. Das ist die Goldene Horde, geografisch gesprochen, Sibirien. Dann gibt es zwei, drei Höhepunkte. Das ist Tochterkhan, ist dann einer der wichtigen, und dann kommt Özbekkhan oder Usbek. Da merkt man schon was, Usbek. Das ist tatsächlich der, auf den sich die Usbeken berufen. Warum genau, wissen wir auch nicht. Die sahen sich selber so als Nachfahren von Usbekkhan. Der war der Höhepunkt, erste Hälfte 14. Jahrhundert. Dann kommt die Pest unter seinen Söhnen. Das ist eben Janibek und Berdibek Khan. Den Janibek hat man schon mal angesprochen. Mhm. Dann schaffen sie es quasi noch gerade so, ihre alten Kontrahenten des Ilkhanats zu überleben. Die sind nämlich vorher ausgestorben im Süden, kommen dann nach Tebris, der alten Hauptstadt, sind da ein Jahr und dann muss er nochmal in den Norden und stirbt dann der Khan, wahrscheinlich an der Pest. Und dann beginnt so die Zeit des Bulkak. Bulkak ist der Quellenbegriff, ist Anarchie. Auch so ein Wort, was du in keinem keinem türkischen Wörterbuch der Moderne findest. Denn Pons für Türkisch findet das Wort nicht. Ist aber ein alter Begriff für Anarchie. 20 Jahre.
Ja, wobei Anarchie ja eigentlich auch das wieder ein eigentlich eigenstehender politischer Begriff ist. Ja. Das meint dann was? Eine chaotische Zeit, eine gesetzlose Zeit. Also Anarchie als direkte Übersetzung würde ich sagen, ist vielleicht schon wieder kritisch, weil das halt ein konkretes Konzept meint.
Ja, das Konzept passt aber ganz, ganz gut. Also wir haben innerhalb von 20 Jahren haben wir über 25 Khane, die wir nachweisen können. Also durchschnittliche Herrschaftszeit weniger als ein Jahr, wobei zeitweise die gleichzeitig herrschten. Zu dieser Zeit beginnt es schon, sich noch mehr durchzusetzen, dass die Emire herrschen. Ich sage es Emire, Beys, Fürsten, Beks, je nachdem, welcher Aussprache man jetzt folgt. Daraus entwickeln sich dann diese Karatschu, von denen ich schon angesprochen habe, also diese wichtigsten Fürsten. Es war aber eigentlich immer so, dass ein Khan musste ein Chingiside sein, also einer von Chinggis Khan abstammend sein. Und das war eigentlich auch überall auf der Welt so. Der sich Khan nannte, war ein Chingiside. Es war ein heiliges Gesetz. Und daran haben sich die Leute gehalten. Selbst Timur, Tamerlan, relativ bekannte Eroberer aus Zentralasien, der große Teile der Welt auch wieder erobert hat. Also 1402 hat er die Osmanen bei Ankara besiegt. Wäre fast dafür verantwortlich, dass die Osmanen schon untergegangen wären. Damals bis nach China fast gekommen. Der hat sich einen Schattenkhan geholt. Der hat sich nicht selber Khan genannt. Er hat sich ganz viele andere Titel gegeben, die sehr illustrer sind, aber an sich nicht Khan. Ja, dann haben wir eben dieses 15. Jahrhundert, wo es dann sich beginnt, in der Peripherie abzuspalten, wo dann andere Linien, Seitenarme kommen. Also die Mongolen hatten immer sehr viele Söhne. Die hatten ja auch mehr Ehe. Also die hatten verschiedene Frauen, aber auch mit den Hauptfrauen viele Kinder. Auch in der Goldenen Horde selber oder in der Kernhorde gibt es einen Dynastiewechsel, mehr oder weniger. Also von einer Seitenlinie zur anderen Seitenlinie. Also die Batuiden, die von Batu stammenden, sterben aus. Dann gibt es die Tocatimuriden. Da fällt der Name Tochtermilch. Tochtermilch ist so der letzte, der die Horde eint. Wandel 14. bis 15. Jahrhundert. Der verliert dann gegen Tamerlan. Danach haben wir noch so Ebben des Ganzen. Wir haben dann das langsam sich entwickelnde Krimkhanat, also Krim und Umland. Wir haben in Kasan Mitte des 15. Jahrhunderts eine eigene Entwicklung, auf das moderne Tatarstan zurückgeht. Die Sibiren, also das Sibirkhanat beginnt unabhängig zu werden. Dort die sogenannten Scheibaniden als Dynastielinie, die dann irgendwann weiter in den Süden wandern. Dann das moderne Usbekistan mehr oder weniger gründen. Und dann gibt es so eben in der klassischen Geschichtsforschung 1480 das Stehen in der Ukra. Das ist diese Schlacht, die ich erwähnt habe, die keine Schlacht war. 1502 wird der letzte Khan der großen Horde, der Kernhorde, die Sarai hatten, besiegt vom Krimkhanat, die danach auch den Titel für sich selber übernehmen. Deswegen sage ich immer, es ist schwierig, dass die Goldene Horde 1502 endet, weil der Titel wird weitergeführt. Kann man so ein bisschen in die Richtung Translatio Imperii gehen, wenn man Politiktheorie gehen möchte, die dann bis 1783 auf der Krim herrschen, die Untertanen der Osmanen waren, aber relative Freiheit hatten. 1783 werden sie dann von Katharina der Großen annektiert, Russland, die Zarin von Russland, die Kaiserin. Hm. Und dann, ja, lebten die Krim-Tataren ja noch weiter und die Tataren in Tatarstan und auch in anderen Regionen und dann irgendwann Stalin vertreibt sie ja zu großen Teilen zum Beispiel von der Krim.
Die Krim-Tataren hatte ich in einem völlig anderen Kontext mal erwähnt. Ich rede regelmäßig mit dem Jonathan Schneider, einem Kunsthändler aus Hamburg, über Kunst. Mhm. Und da kam Josef Beuys irgendwann auch mal als Thema. Beuys ist als Funker über der Krim abgeschossen worden im Zweiten Weltkrieg und war angeblich 48 Stunden, er selbst sagt mehrere Monate, bei den Krim-Tataren. Mhm. Und darauf beziehen sich Kunstwerke von ihm, wie zum Beispiel das Rudel. Und danach hatte er seine Fettphase, also die Fettecke kennen einige von ihm, die ist immer in Bezug auf seine Zeit bei den Krim-Tataren, die er in Wirklichkeit vermutlich einfach nur von Leuten aus einem brennenden Wrack geholt wurde, bis er dann geborgen wurde. Aber die Krim-Tataren sind auch da noch in der Kunst ein relevanter, also haben relevant deutsche Kunst geprägt.
Interessant. Ja, die Krim-Tataren spielen auch jetzt modern eine Rolle. Also auf der ukrainischen Seite kämpfen relativ viele Krim-Tataren, weil sie eben nicht so die Riesenfreunde von russischer Politik sind.
Eben, also müssen wir nicht zu tief drauf eingehen, aber auf der russischen Seite hatte man auch anfangs sehr, sehr viele, die aus den, wie bezeichnet man das korrekt, teilnomadischen Regionen kommen, also Menschen, die aus sehr landwirtschaftlich geprägten Gegenden kommen, die dann halt mit Geld ja, sehr einfach so gelockt werden können.
Anteilhaft ist sind die Teilrepubliken. Das ist ja die offizielle Bezeichnung. Die Teilrepubliken aus dem Osten sind viel, viel, viel höher. Also Buryatien gerade, sowas ist viel höher als Moskau. Ja. Aber ja.
Ja.
Russen sind sehr rassistisch. Die verfeuern halt lieber die anderen.
Ja, ich bin immer irritiert, wenn ich auf Panzern sowas sehe wie Division Siberia, wo ich wieder denke, das ist ganz schön weit weg für dafür, wo ihr gerade seid. Aber ja, die Goldene Horde geht dann also, wie du aufgezeigt hast, mehr oder weniger auf in jede Menge verschiedene Regionalaufspaltungen und Regionalkonflikte und lässt sich noch lange in verschiedenen Strängen nachvollziehen. Du hattest zwischendurch gesagt, bis ins 20. Jahrhundert, ich habe dich bei den Krim-Tataren unterbrochen. Also würdest du sagen, die Goldene Horde lässt sich immer noch linear bis heute nachvollziehen oder gibt es irgendwo ein Ende, wo man sagt, ab hier an ist es wirklich zu dünn?
Also theoretisch haben wir sogar ein Bild eines Khans der Goldenen Horde, ein Foto. Auf unserem Podcast-Logo sind wir ja in so gewissen historischen Kleidungen, das Gemälde, und ich sitze tatsächlich auf diesem Bild des Khans von Buchaha oder Chiba, bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist aber nicht mehr Goldene Horde, die bezeichnen sich auch eigentlich nicht mehr so. Also Ulu-Ulus oder Ulu-Orda, die große Horde, so hat sich das Krim-Khanat noch bezeichnet, das ist 1783, bis dahin würde es schon noch ziehen als ganz, 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 ganz späte Goldene Horde. Aber was dann eben im 20. Jahrhundert in Zentralasien noch ist, kommt daher. Aber jetzt, in Europa machen wir es auch. Also auch das Polen des Mittelalters ist verbunden mit dem modernen Polen. Ja, also irgendwie vielleicht schon noch so ein bisschen. Das sind schon die Überbleibsel der Goldenen Horde. Das ist immer noch dieselbe Dynastielinie über die Schelbaniden. Also ja, muss man aber für sich selber halt beurteilen, ob man das möchte.
Alles klar. Haben wir es damit?
Wenn du keine Fragen mehr hast.
Ich hätte noch hunderte Fragen, aber ich glaube, dann machen wir lieber irgendwann mal auch mit dem Feedback, das ich auf die Folge bekomme, vielleicht nochmal ein Teil 2. Ich muss sagen, ich verstehe ja gar nicht, warum deine Podcast-Kompagnons immer stöhnen, wenn du die Steppenreiter aufbringst. Ich finde das super faszinierend, weil das halt so ein Fleckchen Menschheitsgeschichte ist, mit dem ich mich wenig befasst habe, beziehungsweise nur super fragmentarisch. Mhm. Und das ja auch etwas ist, was so als... Also ich finde, was daran so fasziniert ist, dass der Lebensentwurf irgendwie ein anderer ist. Also dieses Teilnomadische ist ja auch mit viel Fantasie verbunden. Wie lebt man, wenn man nicht an eine Stadt und an einen Ort für immer gebunden ist, auf Generation und trotzdem ist man irgendwie einer Region verbunden und so weiter. Das sind ja Dinge, ich finde, die machen was mit mir, die machen irgendwie, also es beflügelt kreativ. Ich nehme an, dir geht's da ähnlich.
Also ein bisschen mein Werdegang, ja. Also ich hatte eigentlich vor, Afrikanistik zu studieren. Ja, ich war mit 17, war ich in Ghana mehrere Monate, habe ich im Krankenhaus dort gearbeitet. Und es gibt so eine Begegnung, dann war ich dort in einem Nationalpark, dann sind wir da irgendwie versucht zurückzukommen. War nicht, also auf dem Hinweg war mit dem Bus, da sind dann die Leute vorne mit der AK eingestiegen, weil ist hier gefährlich. Aber es war ein Bus für Afrikaner, wir saßen halt nur durch Zufall drin, also für Ghana. Also es ist nicht so, dass das Touri-Bus war. Und zurück war dann so, ja, kommt halt zurück, wir kommen so, guckt mal. Und dann haben wir irgendwie noch andere Deutsche dort im tiefsten Busch gefunden. Da haben wir zusammen Taxi geholt. Und das war halt ein Historiker. Wir haben uns lange unterhalten. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Ich weiß nicht warum, aber eigentlich wollte ich Afrikanistik studieren. Als ich angefangen habe zu studieren, hat es sich irgendwie nicht so richtig angeboten aufgrund von Verpflichtungen. Da dachte ich, okay, ich mache jetzt erstmal Bachelor, schreibe mich jetzt erstmal ein hier in Saarbrücken, wo ich ja wohne. Kann ja immer noch wechseln. Ja, gut. Dann irgendwann so studiert und dann habe ich einen Professor kennengelernt. Und ich habe dann so angefangen, war so ein bisschen Nahe Osten, Israel, Ägypten. Ja, und dann angefangen Arabisch zu lernen. Sagte er dann, also Bachelor, fertig, dann Überlegung, okay, ich gehe jetzt nach Hannover oder nach Hamburg, weil die eine Afrikanistik haben. Dann kam der Professor zu mir und sagte, wollen Sie nicht hier bleiben und ich gucke, dass Sie Ihren Master so hauptsächlich bei mir machen und dann gucken wir mal, dass das irgendwie wird. Okay, ja klar, passt auch gerade, irgendwie so lebenstechnisch, will jetzt auch nicht unbedingt weg, machen wir mal so. Ja, und dann habe ich ganz viel, also ich habe eigentlich meinen Master in europäischer Perspektive geschrieben, so heißt das schön bei uns, aber habe quasi nur über Nahe, Mittlerer Osten, Afrika und so weiter geschrieben. Mhm. Und dann kam immer die Masterphase und damals habe ich mit diesem Begriff der Horde noch relativ wenig anfangen können. Ich wusste, es gibt die Goldene Horde und es gibt theoretisch also als Staatsform, es gibt sowas wie Akkoyunlu und Karakoyunlu, das weiße und das schwarze Hammel, das waren auch Horden. Und was ist denn das jetzt überhaupt? Und dann habe ich halt ihn gefragt, ich würde gerne meinen Master schreiben bei Ihnen und ich würde gerne irgendwas mit dem Begriff der Horde machen und mit Arabischfähigkeiten. Dann sagt er, lesen Sie Bertolt Spuler, Die Goldene Horde. Ja, und das war 2017. Und dann bin ich irgendwann eingetaucht. Und das ist für mich tatsächlich ja sehr faszinierend, sonst würde ich das nicht immer machen, weil das ist schon, also es gibt leichtere Themen. Mhm. Fängt an bei der Quellensprache und so weiter. Ich war dann auch leider noch sehr, sehr, sehr wenig in der Region, aber so mein Ziel ist es auch irgendwann mal, die untere Wolga lang zu reisen und nach Kasachstan. Ich war einmal in Usbekistan, in Samarkand. Und das ist halt schon faszinierend. So, also man hat diese Hochkultur, diese wirklich, wie ich finde, wunderschönen Gebäude, wunderschöne Landschaft auch. Also ich kann ja da drin aufgehen, wenn ich durchs Altai-Gebirge so mit Google Maps durchgehe. Das ist für mich viel spannender, als wenn ich jetzt hier rausschaue. Gut, ich kenne halt das hier, also das ist halt meins. So, ich bin hier aufgewachsen. Mhm. Gibt ja Leute, die finden das dann irgendwie nicht spannend, aber ich finde es halt unglaublich spannend. Und so meine Lebensziele sind auch irgendwann ein Roadtrip eben von Nischni Nowgorod nach Astrachan, die Wolga runter oder ein Roadtrip durchs Altai-Gebirge. Ich würde auch super gerne mal nach Afghanistan, aber das ist ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Ich verfolge mit großer Begeisterung Leute, die mit dem Fahrrad da einfach mal durch die Gegend fahren und denke mir mal, es ist ein bisschen wahnsinnig und auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig interessant.
Ja.
Und ja. noch so ein Trivia-Bit, das lose in meinem Kopf wohnte. Kirgisistan hat auf der Flagge diese Überkreuzung, also ein Kollege von mir machte sich mal drüber lustig, meinte, es sieht aus wie das Xbox-Logo, aber eigentlich zeigt es die oben in einer Jurte verschränkten Stangen und die Sonne, die man durch die sieht. Und ich finde das irgendwie verrückt, dass das immer noch so in der Nationalidentität drinsteckt, diese Jurtenvölker.
Ich würde so gerne an den Jessica den See dort oben, eine 3.000 Meter hohen See oder so. Es ist ja, wenn ich mal viel Geld habe, dann mache ich mein Sabbatical und fahre dann dort ein Jahr hin oder so. Ja, also mich hat halt so die Faszination erwischt, aber ansonsten kann man das auch nicht machen. Also wenn man sich mal rein ein bisschen quasi universitätspolitisch beschäftigt, es ist halt ein Todesthema. Also ist es eigentlich damit bedingt, dass ich da keine wissenschaftliche Zukunft haben werde. Es gibt eine kleine Chance, ja, aber im Großen ist es halt für mich, irgendwann werde ich von der Wissenschaft Abschied nehmen müssen, weil es gibt eine Professur in Deutschland vielleicht, die sowas nimmt.
Also wenn ich Steppenreiter denke, denke ich an dich. Du hast damit dem Podcast auf jeden Fall eine gewisse Reichweite geschaffen. Und ansonsten der Mikko Gutja, der ja auch schon ein paar Mal zu Gast war, der meinte mal, ja, das Problem ist bei vielen Geschichtswissenschaften, also zum Beispiel Ägyptologie ist ein Pyramidenschema, weil es andere Ägyptologen ausbildet.
Ja.
Und ich musste darüber sehr schmunzeln, weil Pyramid Scheme, Pyramiden, Ägypten, aber ja, natürlich, es ist schwierig, dann in der Faszination weiterhin zu bleiben. Danke, dass du mir deine Faszination so ein bisschen mitgeteilt hast.
Gerne.
Also die Faszination verstehe ich sofort, aber sich darüber gut informieren ist wirklich schwierig. An der Stelle möchte ich nochmal deine Podcasts dazu pluggen. Ich werde sie auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Dann danke, Elias, für deine Zeit und danke, dass wir zusammen in deinem Stream mal reden konnten. Hat mich sehr gefreut.
Ja, danke dir. Und im Grunde genommen kriegst du die erste Folge überhaupt über die Goldene Horde, weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, über die Goldene Horde an sich habe ich noch nie gesprochen.
Ja, das ist mir aufgefallen, dass du immer dann über Teilaspekte gesprochen hast.
Genau.
Dementsprechend danke für den Abriss.
Ja, es ist mir, also ich habe mich bisher immer davor gedrückt, mehr oder weniger, weil wenn man halt mit dem Thema so sich viel beschäftigt, es kommt halt immer irgendwas Neues, immer irgendwas Neues, immer irgendwas Neues. Mhm. Und ich meine, ich werde, wenn meine Diss fertig ist, die ja natürlich auch einmal einlesen.
Mhm. Sehr gut.